Hallo und herzlich willkommen zu Volume 112 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der Liga-Fußball der Männer hat uns wieder und es ist gar nicht einmal so gut gelaufen am ersten Wochenende. In der Bundesliga setzte es für den Doublesieger ein 0:1 gegen Rapid, das man aufgrund des Gezeigten getrost als Watschen bezeichnen kann. Etwas besser ist es für Jakomine 09, aka Sturm 2, gegen Bregenz gelaufen. Auf der Kraterlandschaft in Kreisdorf erarbeitete sich die Zweier nämlich ein 0:0 und damit einen ersten Punkt. Über all das und auch über die finale Vorbereitung bei den Sturmdamen wollen wir heute sprechen und wir machen das mit einer Neuerung, unserem neuen Format, dem Captain's Corner, wo wir ab sofort regelmäßig vor allem den Kapitän der Zweier, Gabriel Haider, und die Kapitänin der Frauen, Sophie Meierhofer, zu Wort kommen lassen wollen. Diesmal haben wir uns dann auch noch gedacht, wir schnappen uns auch noch Stefan Hirländer von der Einser der Herren, um das Captains-Trio zu komplettieren. Ja, und auch wir auf Black FM-Seite agieren heute in einem Dreigespann. Ich begrüße in Wien-Meidling 12-Meter-Kolumnist und Sturm-Buchautor Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Und in Graz-Waltendorf begrüße ich den gerade erst nach Hause geeilten Taktik-Freak und Experten für eh alles bei Black FM, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hallo, just in time, heute mit dem Doppelnamen.
Wunderbar. Mein Name ist Andreas Terler und wir starten direkt rein in diese Ausgabe 112 von
Black FM.
Zu Beginn dieser Ausgabe wie immer unsere Shoutouts. Jürgen, was haben wir diesmal vorbereitet?
Ja, wir haben einmal vorbereitet, was zum Liga-Auftakt gegen Rapid Wien, wo wir zuerst einmal erwähnen wollen, dass es eine Kooperation gibt zwischen diesen Vereinen, um eine faire Kartenpreispolitik für die Auswärtsfahrer zu machen. Es gibt um wohlfeile 12 Euro das Ticket jetzt für die jeweiligen Auswärtssektoren. Das finden wir durchaus erwähnenswert und sehr positiv, oder?
Absolut. Vielleicht schließen sich ja noch mehr Vereine diesem Deal an. Wäre wünschenswert.
Genau. Und zum Spiel selbst kann man noch sagen, der Auswärtssektor war, also nicht bis ganz zum Ende, aber zumindest bis zum ernüchternden Erkenntnis der zweiten Halbzeit, dass da nichts mehr gehen wird, rappelvoll und motiviert. Dann ging der Pegel ein bisschen runter, weil man einfach gemerkt hat, da geht nichts mehr. Erwähnenswert vielleicht auch noch, dass der Alex Brass, der kurz davor eigentlich erst erfahren hat, dass der Transfer fix sein wird, kam auch nochmal zur Kurve, um sich zu verabschieden. Also abgesehen vom Ergebnis, Sturm umfeldtechnisch ein guter Auftritt.
So ist es. Und dann haben wir noch ein bisschen einen Blick geworfen in den ehemaligen Bereich beim SK Sturm. Und da ist am vergangenen Wochenende auch in Belgien die Liga losgegangen, wo ja Mo Fusini mittlerweile für Union Saint-Gilloise stürmt. Und das hat er gleich sehr erfolgreich getan, weil er gleich einmal den ersten Assist geliefert hat mit einem schnellen Sprint und einer Querabgabe. Und auch der Schnecki hat ja schon zweimal gespielt für DC United. Mit einem gewissen Christian Benteke in einem Team mittlerweile. Also für die ehemaligen Frank läuft es ganz gut.
Ja, für die ehemaligen läuft es ganz gut. Bei Christian Benteke muss ich immer daran denken, dass ich ein Aston Villa gegen Tottenham Spiel gesehen habe in Birmingham, wo Christian Benteke aus einer Verletzung zurückgekommen ist und in der 70. Minute beim relativ wurschten Spielstand schon von 1:3 für Tottenham eingewechselt wurde und der ganze Villa-Park gesungen hat, oh, Christian Benteke. War nicht so unbeeindruckend, muss ich sagen. Okay, er hat dann auch gleich gezeigt, warum, weil er war 5 Minuten am Feld, hat einen Innenverteidiger von Tottenham ausgenockt, sodass er ausgetauscht werden musste und hat das 2:3 erzielt. Mehr hat er aber nicht mehr zusammengebracht.
Möglicherweise auch bei DC United ein Publikumsliebling. Vielleicht ja auch bald der Schnecki, wer weiß.
Ja. Wenn er aufhört, Merkur Arena zu sagen in seinen Image-Videos,
aber
dort, die er für Instagram macht.
Trotzdem aller Ehrenwert, dass er bei der Frage nach dem Stadion das beste Stadion, dem er je gespielt hat, Liebenau erwähnt. Auch wenn er Merkur Arena gesagt hat.
Ja, eh. Wo war er denn vorher?
Danke, dass du gefragt hast.
in Italien.
Scharf nach.
Hat er nicht bei Venezia gespielt davor?
Ah ja, obwohl, das ist aber nicht so übel eigentlich.
Ja, aber es ist halt auch mehr Fußballplatz.
Ja, also mit Sturm.
Einfach, aber mit Fanszene.
Und mit Sturm hat er doch auch international das eine oder andere Stadion gesehen, das man vielleicht erwähnen hätte können. Aber wurscht.
Auch wahr, ja.
Macht ja nichts.
Lieber heute ist.
Genau.
Er bereitet seine Rückkehr vor, hätte ich gesagt.
Glaubst.
Nein.
Ich glaube auch nicht. Gut, dann starten wir heute mit dem rein, was uns nach dem Wochenende wahrscheinlich am meisten im Magen liegt, nämlich mit der Niederlage gegen Rapid. Es war ein Ergebnis am Ende mit 0:1, das eigentlich noch gar nicht die Leistungen der Teams widergespiegelt, denn so ehrlich muss man sich sein, Sturm hätte dieses Spiel eigentlich noch höher verlieren können, ja eigentlich fast müssen, nur starke Reflexe von Kjells Kerpen und das Unvermögen der Hütteldorfer haben das verhindert. So hat am Ende schon eine gewisse Ratlosigkeit geherrscht nach dem Spiel. Was war jetzt eigentlich ausschlaggebend für die Niederlage? Was spielt sich derzeit in den Köpfen der Sturmspieler ab und wie will man jetzt so schnell wie möglich wieder in die Spur finden? All das hat der Jürgen mit Kapitän Stefan Hirländer besprochen, der ja auch eher kurzfristig in die Startelf gerutscht ist, nachdem der Prass-Transfer am Sonntag dann ganz akut geworden ist. Wie der langjährige Kapitän der Schwarzen den Auftakt einordnet, das hören wir uns jetzt an.
Mit mir ist Stefan Hirländer. Und wir würden natürlich gern kurz zurückblicken auf den weniger bauenden Auftakt in Hütteldorf. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Was ist da passiert?
Ja, in erster Linie muss man sagen, dass es dann irgendwo eine verdiente Niederlage war, wo wir nicht die Energie am Platz gebracht haben, die wir uns vorgenommen haben. So einiges vermissen lassen an Basics, die man in Wien dann schon am Platz bringen muss, um dann ein gutes Spiel auch zu machen. Und ja, wenn die Basics dann auch fehlen, kommt man auch nicht so ins Spiel, wie wir uns das gewünscht hätten. Und dann kommt eine Niederlage zustande, die dann irgendwo auch dann verdient ist.
Was sind diese Basics, die du jetzt ansprichst?
Ja, wenn man allein schon die ersten Minuten hernimmt, wo wir ja irgendwie dann so reinstarten in ein Spitzenspiel, wo wir ja viele zweite Bälle, viele Zweikämpfe dann verlieren und das sich dann eigentlich durchs ganze Spiel zieht, wo man ja immer irgendwie einen Schritt hinten nach ist, so nicht in unser Spiel eigentlich kommt mit unserem Gegenpressing, keine zweiten Bälle gewinnt, keine, ja, sagen wir mal so, die unser Spiel so ein bisschen ins vordere Drittel von die Wiener tragen hat können, dann ist es irgendwo schwierig, dann Torchancen zu kreieren. Und hinten haben wir dann das eine oder andere zulassen, wo wir auch kompromissloser verteidigen müssen. Und das ist dann schon ein Energiethema, wo wir uns dann schon bei der Nase nehmen müssen und sagen, ja, wir müssen noch viel mehr Energie reinsetzen in so ein Spiel. Und es ist jetzt nicht so, dass wir nicht wollten. Es ist einfach in diesem Spiel nicht gelungen, dass wir dieses Momentum auf unserer Seite ziehen über 90 Minuten.
Aber der kolportierte Virus, der bei euch umgegangen ist, war das ein Thema in dem Spiel gestern? Waren da einige tatsächlich nicht auf der Höhe?
Ja, es war natürlich jetzt die Vorbereitung auf das Spiel war nicht so, wie wir uns das erwünscht hätten. Wir haben einige Erkrankte gehabt, nicht nur bei den Spielern, sondern auch im Trainerstaff. War jetzt nicht so wie geplant. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, einen breiten Kader, der das schon auffangen kann. Und wenn man das Spiel dann so betrachtet, ist jetzt nicht so gewesen, dass Rapid jetzt spielerisch uns hergespielt hätte, sondern wir sind einfach über Zweikämpfe gekommen, über diese zweiten Bälle, über Energie, haben jede Aktion gefeiert und da müssen wir einfach besser dagegen halten oder gerade diese Tugenden, die uns so ausgezeichnet haben, die zweiten Bälle zu gewinnen, Zweikämpfe zu gewinnen und über das ins Spiel zu kommen, das müssen wir schon am Platz bringen. Und das sind dann so Nebenschauplätze wie Erkrankungen von Spielern und Trainern Chaosrede.
Wie ist jetzt generell die Stimmungslage auf der Heimfahrt gewesen? War das jetzt ein großer Dämpfer oder denken Sie, okay, Auftakt ging schief, gegen Hartberg nächste Woche drehen wir das wieder um?
Hat er schon zu grübeln geben und natürlich die Stimmung war nicht gut, weil wir natürlich da anders reinstarten wollten. Nichtsdestotrotz, natürlich ist es die erste Runde in Wien, die dann irgendwo schiefgegangen ist, wo wir dann irgendwo dann gleich wissen, oder wir haben das gleich einmal analysiert in der Kabine und wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Und das ist schon mal ja, ein gutes Zeichen. Aber die Stimmung ist natürlich sehr schlecht gewesen, weil wir, ja, erstens einmal verliert man nicht gern und zweitens, wenn man sich viel vornimmt und ja, man kann ja verlieren, aber ja, so dass man jetzt dann irgendwie überhaupt nicht so ins Spiel gefunden hat, ist es dann schon so ein Spiel, wo man länger drüber nachdenkt, warum diese Basics am Platz nicht zu sehen waren. Und ja, da müssen wir jetzt dann ja, gerade im Hinblick auf das Paris-Spiel schon uns Pläne zurechtlegen und auch schon jetzt in dem Testspiel ein Zeichen setzen, dass wir ja, im Hinblick dann aufs Hardback-Spiel ein neues Gesicht zeigen wollen.
Aber ist das jetzt, wenn du sagst, dass es zu grübeln gibt, dass diese Basics fehlen, ist das dann unabhängig von diesem Virus ein Kopfthema? Ist das eine psychologische Geschichte, dass man das nicht abrufen konnte? Oder woher kommt das?
Ja, es ist eine Mischung aus den genannten Sachen, was du jetzt gerade erwähnt hast. Natürlich, vom Gefühl her, haben wir einfach nicht so diesen Spirit, ja, oder diese Nähe gespürt in der Mannschaft. Diese Automatismen haben ein bisschen gefehlt. Kann schon dem geschuldet sein, dass der eine oder andere Spieler einfach ja schon angeschlagen war und nicht so an sein Leistungsniveau rankommen ist. Und ja, wenn da ein paar Prozentpunkte fehlen, ja, dann wird es schon schwer, egal gegen welchen Gegner. Und Rapid ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben sich gut verstärkt. Man hat es gestern gesehen, sie sind sehr, sehr griffig. Und wenn da natürlich bei uns ein paar Prozente fehlen, wird es dann knallhart aufgezeigt. Und deswegen hat es uns zu grübeln gegeben, aber wir sind dann natürlich dann schnell zum Entschluss kommen, dass wir einfach dann ja schon diese Energie reinbringen müssen und diese Laufbereitschaft, Zweikampfbereitschaft auf den Platz bringen müssen, um unser Spiel dann in den 90 Minuten dann irgendwie so ein bisschen den Stempel aufzudrücken. Und ja, das ist die Analyse, jetzt die kurze Analyse, und die detaillierte Analyse wird dann jetzt die Woche gemacht.
Kann die ganze Situation auch mit der ganze Hype mit dem Double jetzt, der dann nicht so lange her ist, die Vorausschau auf die Champions League, die demnächst irgendwie anstehen wird, sind das Sachen, die im Kopf auch was machen? Oder ist das eine rein positive Geschichte, die da dadurch passiert? Oder kann das auch damit zusammenhängen, was gestern passiert ist?
Ja, das kann natürlich was machen. Ist ja klar, diese Nebenschauplätze machen immer was mit Spielern oder mit einer Mannschaft. Ist ja ganz klar. Nur wir müssen gemeinsam, ja, das ist eh schwierig, diese Saison vergessen. Ja, das ist ja jetzt so daher geredet, aber ja, am besten ist, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, die Saison irgendwo abzuschreiben, ja, die letzte. Und es ist nicht einfach, ja, weil man immer wieder konfrontiert wird. Und ja, man ist halt der amtierende Doublesieger und Meister. Und jeder will den Meister und Doublesieger erschlagen, und da werden halt oft einmal 5-10% mehr noch draufgelegt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, ja. Und deswegen müssen wir brutal unsere Linie durchziehen und in jedem Spiel, ob das jetzt in Hütteldorf ist oder egal wo, ja, im Kampfspiel gegen Krems, müssen wir einfach unser Spiel am Platz bringen und das mit sehr viel Leidenschaft und Energie ausfüllen. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr viel Qualität in der Mannschaft, die dann schon irgendwo dann zu sehen ist. Aber gerade über die Basics kommen dann eben die Qualitäten einer Mannschaft dann besser zu tragen. Und das müssen wir schaffen, wieder, ja, dass man das in die richtige Richtung dann dreht während des Spiels. Es kann ja mal eine Phase geben, wo es dann nicht so läuft. Ja. Aber gestern war es dann über 90 Minuten dann auch zu wenig.
Du hast die Qualität im Kader angesprochen. Jetzt gab es Abgänge mit Brass zum Beispiel und Schneck und so weiter. Dafür gab es auch einige Neuzugänge. Insgesamt die Kadersituation ist jetzt so, dass gestern nach dem Spiel auch geredet wurde, dass da noch was passieren wird in der laufenden Transferzeit. Wie siehst du das insgesamt? Siehst du tatsächlich noch viel Potenzial, das der Kader braucht? Oder ist der Kader so, wie er jetzt ist, auch schon
konkurrenzfähig ist jetzt das falsche Wort, aber gut genug.
Also an für sich der Kader ist sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich hat man jetzt in der Transferperiode noch immer bis 7. September die Möglichkeit nachzuschärfen, aber es kann auch passieren, dass noch der eine oder andere Abgang dann passiert. Deswegen glaube ich schon, dass der Verein da reagiert auf Abgänge und natürlich punktuell noch schaut, was der Markt so hergibt. Grundsätzlich muss man sagen, dieses Grundgerüst steht, ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gut bestückt. Wir haben es gut verstärkt dann auch mit Bezug jetzt auf die Abgänge, die eh schon mit Schneck und Affengruber, wo man reagiert hat und das eigentlich adäquat ersetzt hat. Und dann wird man sehen, was jetzt im August noch am Markt tut. Und da habe ich sehr großes Vertrauen in die Entscheidungsträger, dass sie da die richtigen Entscheidungen treffen.
Kurz noch zu deiner eigenen Situation. Du warst gestern in der Startelf, bis zur Pause runtergegangen. Wie ist deine Erwartungshaltung für die Saison bezüglich Einsätzen und Rolle im Team?
Die Erwartung ist wie jedes Jahr so, dass man eine gewisse Rolle erfüllen will, die man jetzt die Jahre eh schon gehabt hat. Gestern ist das Spiel natürlich nicht so gelaufen, wie ich das mir jetzt vorgestellt hätte. Dann hat man natürlich gar taktische Umstellungen vorgenommen in der Halbzeit. Hat dann irgendwie auch nicht so funktioniert. Grundsätzlich die Situation ist so, dass man eine gewisse Rolle im Club hat, die natürlich dann irgendwo ausfüllen will. Dafür muss man dann fit sein und Gas geben. Und das wird wie die Jahre zuvor, werde ich das genauso handhaben. Und bin da jetzt ein guter Dinge, dass wir aufgrund des Spielplans sowieso einen großen Kader und die Personaldecke muss groß sein, dass wir auf diesen drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen können und das auch konstant mit guten Leistung.
Abschlussfrage, Stichwort drei Hochzeiten. Die dritte Hochzeit ist die Champions League. Jetzt frage ich dich noch, hast du einen Wunschgegner für die Auslosung, die jetzt demnächst ansteht?
Ja, Wunschgegner, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir Real Madrid und ich weiß ja, wie das dann sich am Platz anfühlt, wenn man das dann nicht so macht, wie man sich das vorstellt, das kann dann auch sehr, sehr wehtun. Aber grundsätzlich war ich schon immer Serie A affin und das war immer schon so eine Liga, wo ich ein bisschen hingeschaut habe und deswegen ist ein bisschen meine Leidenschaft beim AC Milan gelandet als junger Bub. Und so, das wäre so ein Gegner, den ich gerne in der Gruppe hätte, aber sagen wir mal so, in der Gruppe jetzt gegen AC Milan spielen und das dann nicht gut machen, das tut dann weh. Wenn man es gut macht, dann glaube ich, können wir mit Sturm sowieso für jeden Gegner unangenehm werden. Und deswegen sage ich jetzt einmal, AC Milan könnte schon in der Gruppe sein.
Dein Wunsch deckt sich mit dem Black FM-Teamwunsch, in San Siro zu fahren. Also so gesehen gehen wir d'accord mit dir.
Dann habt ihr einen guten Geschmack.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Soweit also Stefan Hirländer mit dem Rückblick auf den misslungenen Bundesliga-Auftakt. Jürgen, was für einen Eindruck hat der Hirli auf dich gemacht in dem Gespräch?
Aus meiner Sicht sehr reflektiert, weil er gar nicht herumgetan hat. Auch den Krankheitsverlauf der Woche hat er nicht wirklich proaktiv angesprochen. Er hat einfach ganz klar ausgesprochen, dass das mit den Energieleistungen in der letzten Saison nichts zu tun hatte und dass sich da jeder bei der Nase nehmen muss, dass man dort wieder hin muss. Und das ist, glaube ich, auch die Grundaussage, um die es geht. Das war nicht die Sturmmannschaft vom ganzen Auftritt und vom ganzen Setting her, wie das die letzte Saison eigentlich fast immer der Fall war. Und das hat er, finde ich, recht klar angesprochen.
Ja, er hat vor allem auch gesagt, die Basics haben gefehlt, hat damit gemeint, eben ja in den Zweikämpfen einfach zu langsam, keine zweiten Bälle gewonnen. Ist somit einfach kein Spiel für Sturm zu gewinnen, Frank?
Ja, also nein. Das wissen wir ja schon aus dem Vorjahr, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man diese berühmten Basics und vor allem unsere von uns so geliebte Intensität, unsere Wucht nicht auf das Spielfeld kriegen, dann sind wir gerne mal Zweiter. Ich finde es im Heli seinen Formulierungen lustig, weil er, also jetzt nicht besser, er charakterisiert damit ein bisschen sein Spiel, finde ich. Zu wenig Zweikämpfe, jetzt langsam in den Zweikämpfen, keine zweiten Bälle, das war schon er. Andere auch, aber auch er. Und das ist natürlich schwer. Ich glaube, du kannst mit keinem Spielprinzip heute Spiele gewinnen, wenn du so auftrittst, wie Sturm am Sonntag aufgetreten ist. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube auch nicht an diese Spielfilmerzählung, wenn bei den ersten Chancen was reingegangen wäre, dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Das glaube ich in dem Fall gar nicht, weil Rapid schon wesentlich mehr ready war, in meiner Wahrnehmung, und wir nicht. Und jetzt kann man sich auf dieses Virusthema rausreden, aber für alles ist es nicht die Ausrede. Und das gilt jetzt halt dann zu zeigen, wie weit man schon wirklich ist. Das war jetzt der erste Messstein und der ist schon mal umgefallen. Also den, über diese Hürde ist man mal nicht drüber gekommen.
Aber er spricht recht klar an, dass man da in Wirklichkeit, die Rapidler haben sich selbst gefeiert, waren bereit, waren ready und haben dieses ganze Spiel ganz anders angenommen. Also da gab es eh kein Herumgerede von ihm. Es war eher so in der Nachbetrachtung vom Trainer ein bisschen so, dass wir in der ersten Hälfte da die eine oder andere Chance gehabt hätten. Ich habe eigentlich nur eine einzige gesehen. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, also insgesamt war das einfach ganz klar verdient. Und das wurde auch, finde ich, von ihm so gesagt.
Ja, jein. Also es war schon die eine oder andere Aktion dabei, die man hätte auch in ein Tor ummünzen können. Aber wenn man dann gesehen hat, wie schnell der Tank dann in Hälfte 2 leer war, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, da überhaupt was punktemäßig mitzunehmen. Mhm. Trotzdem ist man dann auch schnell bei einem gewissen Kopfthema, das du ja auch dann mit dem Hirli besprochen hast. Wie ist das jetzt in den Köpfen bei den Sturmspielern? Stichwort Double, Champions League und so weiter. Ist das irgendein größeres Thema dann offenbar, als man es bisher benannt hat?
Ja, ich bzw. wir in diesem Format bei uns werden eh nicht müde, das zu betonen. Das macht nicht nichts. Und wir sind nicht der Serienmeister, der gewohnt ist, immer Erfolg zu haben. Und das jede Saison vor Beginn wieder zu haben, dass alle einen jagen und dass man der Doublesieger ist, auf den alle schauen. Für Sturm ist das neu. Für die meisten Spieler, die da bei uns mitspielen, ist das neu. Die kennen das nicht und das kann nicht von heute auf morgen plötzlich die Gewohnheit sein, dass man mit sowas umgeht. Und es war völlig klar, dass das passiert. Ich finde eher blöd, dass man das nicht von vornherein so angesprochen hat, dass das für die Mannschaft und für das psychologische Setup des Teams schwierig werden wird. Weil das war ganz klar, dass das so sein wird, für mich zumindest.
Frank, siehst du das auch so? Ist die, einfach dahin zu sagen, die vergangene Saison ist vorbei, einfach, aber das dann wirklich den Hebel umzulegen im Kopf viel schwieriger?
Ja, natürlich ist das einfach. Also das kann jeder sagen, dass das schwierig ist. Haben ja schon ganz andere Mannschaften in Europa bewiesen, die nicht, wie der Jürgen richtig sagt, Serienmeister sind. Dass es dann in der Folgesaison schwierig wird, das immer zu bestätigen, das ist halt dann die wahre Meisterklasse. Und da sind wir schon beim Stichwort, dass Spieler im August wissend Mitte September beginnen 8 Champions League-Auftritte, das im Hinterkopf haben und das hier und jetzt, nämlich den Liga-Alltag, sofort wieder mit 100% annehmen und da voll bereit und voll da sein und voll reinflecken, naja, das wundert mich jetzt nicht so, dass das nicht der Fall ist. Mich wundert ja mehr, dass man es versucht hat, moderativ zu lösen und zu sagen, wir jagen uns eh selber. Das hat, finde ich, im Vorfeld der Saison und des Ligastarts schon ein bisschen komisch gelungen. Und Christian Ilzer ist ja nicht müde geworden, das in die Mikrofone hineinzusagen. Ja, es mag schon sein, dass er sich selber jagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass alle seine Spieler sich selbst so jagen. Und ja, dann kommt noch ein Virus dazu und dann schaut es so aus wie am Sonntag.
Mhm. Trotzdem war es jetzt einmal diese erste Partie und man hat ja zum Glück gleich die Chance, es anders zu machen. Einerseits in diesem Testspiel gegen PSG, da wo zumindest dann Spieler, die angeschlagen, verletzt oder eben nur wenig Spielzeit bekommen haben, da Möglichkeiten bekommen, aber dann eben vor allem zu Hause gegen Hartberg wird es dann darauf ankommen, wie es der Hille gesagt hat, ein klares Zeichen zu setzen.
Ja, kann schief gehen aber auch, oder?
Natürlich, also, kann es schief gehen.
Wenn du es dann gescheit auf die Mütze kriegst, ist das dann für Hartberg wieder kein Bringer.
Ja, glaubst du, dass es schief geht?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann das jetzt tatsächlich ganz schwer einschätzen, weil ich keine Ahnung habe, in welcher Situation des Saftes der französische Meister gerade steht und wie die da auftreten und wie wichtig die dieses Spiel nehmen. Keine Ahnung.
Ja, ich verstehe, dass es dorthin terminisiert ist, wo es hin terminisiert ist. Aber so richtig super ist jetzt aufgrund der aktuellen Lage nicht, oder?
Ja, wie wir jetzt dann bald hören werden, sieht das der Sportchef anders, aber ich finde auch eher das, ja.
Ja, in Ruhe auf den nächsten Pflichtspielgegner vorbereiten wäre wahrscheinlich cooler, aber ja, vielleicht kriegt man so auch die Köpfe frei, wer weiß, vielleicht hilft es ja. Und abschließend müssen wir natürlich schon noch erwähnen, weil du den Hirli nach seinem Champions-League-Wunschgegner gefragt hast, hat er weitere Sympathiepunkte bei mir gewonnen, weil er AC Milan genannt hat.
Nee, nicht nur bei dir.
Ja. Auch bei dir, Frank, ich weiß. Also wären wir schon drei, die uns da sehnlichst ein Duell mit Milan möglichst im San Siro wünschen würden.
Sehr schön. Vorrat schon hin.
Ja. Das brauchen wir auswärts, nicht? Wie gesagt. Weil da
unbedingt.
Das wäre schon eine gute Fahrt.
Unbedingt, unbedingt.
Die Strecken kennt ein Stromauto schon.
Da passt, du fährst.
Schauen wir mal.
Jürgen, du hast das letzte Mal davon gesprochen, einen Black FM-Flieger zu chartern. Also.
Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich das gemacht habe, aber ja, das ist, natürlich ist das dann die Königsdisziplin, oder? Der Black FM-Bus und so weiter, das gibt es ja schon alles. Black FM-Flieger, Charter nach Malpensa wäre schon cool, oder?
Ja, Challenge, aber wäre cool. Aber, das
aber
ist,
bitte einen schwarzen, okay?
Ja, unbedingt. Aber das ist Zukunftsmusik. So, jetzt haben wir mal die Spielerperspektive gehört. Wir wollten gerade aufgrund auch des Abgangs von Alex Brass, aber auch die Einschätzung von Sportchef Andi Schicker hören. Und der Jürgen hat auch bei ihm nachgefragt und das hören wir uns jetzt an.
Hallo Andi, der Alex Brass ist jetzt final nach Hoffenheim gewechselt. Ein guter Deal für beide Seiten?
Ja, hallo Jürgen, hallo ins Black FM-Studio. Am Ende denke ich schon. Es war ja so, dass viel Bewegung um Alex jetzt in den letzten Wochen gegeben hat. Hat dann eine sehr, sehr gute EM auch gespielt. Und jetzt ist es so gewesen, dass in den letzten Tagen dann gegen Ende der letzten Woche richtig Dynamik nochmal reinkommen ist. Und dann, wie eh bekannt schon ist, dass dann am Spieltag das finale Angebot von der TSG Hoffenheim gekommen ist. Und am Ende glaube ich einfach, dass es aus sportlicher Sicht ein sehr, sehr guter Schritt ist für Alex. Ja. Die planen ihn mehr oder weniger als linker Schienenspieler auch ein. Ich glaube einfach, dass er da schon auch sehr, sehr viele Qualitäten hat und ja auch aus wirtschaftlicher Sicht natürlich ein guter Transfer für Sturm Graz.
Das ist ein guter Transfer für Sturm Graz. Weniger gut war der Auftakt gegen Rapid am Wochenende. 1:0 Niederlage in Hütteldorf. Wie siehst du rückblickend das Spiel?
Ja, am Ende war es definitiv ein verdienter Niederlag. Zweite Halbzeit war dann absolut nicht mehr gut. Die erste war schon so, wo wir auch Chancen gehabt haben. Ich habe einfach gesehen, dass Rapid einfach weiter ist wie wir in dieser Phase. Das hat man einfach, glaube ich, relativ schnell erkannt. Und wir haben dann auch gewusst, dass das kein einfacher Auftakt wird, auch im Vorfeld. Und wir haben auch immer ganz offen auch und gesagt, dass die Vorbereitung eine große Herausforderung war, weil, wie wir schon öfters jetzt auch gesagt haben, dass Spieler sehr spät dann auch dazugekommen sind und das hat man gemerkt, einfach in dem Spiel. Trotzdem ist es jetzt wichtig, dass man das Spiel gut aufarbeiten, gut analysieren, das wird heute passieren und dann geht es morgen dann schon weiter und wir dürfen uns jetzt auch nicht verrückt machen lassen, weil du halt ein Spiel verlierst. Natürlich, ein Auftakt tut immer weh und speziell gegen Rapid tut es weh. Aber ja, wir werden nicht von unserem Weg jetzt wegen der Niederlage abweichen, sondern das gut aufarbeiten wie immer. Und wir wissen aber auch, dass wir gerade in gewissen Bereichen uns klar steigern müssen.
Ich habe nach dem Spiel mit dem Stefan Hirländer geredet kurz. Er meint, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass diese ganze Double-Geschichte nur zu sehr in den Köpfen war, die Champions League eine Rolle spielt. Also insgesamt hat er gemeint, diese Nebengeräusche machen schon was mit dem Team. Siehst du das auch so?
Ich glaube, dass wir Verantwortlichen, speziell ist der Trainer, schon sehr oft darauf hingewiesen hat, dass im Fußball das Hier und Jetzt und das in der Vergangenheit, was passiert ist, vergessen ist. Und es war großartig, das wissen wir, was passiert ist, aber ich glaube trotzdem, dass das schwierig ist, ja, dann, dass die Mannschaft auch in Worte versteht dann, ja, sondern das musst du fühlen als Spieler. Ja, und das kann ich auch bestätigen, weil ich ja selber mal vor einigen Jahren gespielt habe. Und Niederlagen auf dem Spielfeld, das tut am meisten weh. Ja, und ich glaube einfach, dass das auch irgendwo passieren hat müssen, auch wenn es komisch klingt vielleicht. Aber das war einfach mein Gefühl auch im Laufe der Vorbereitung, und uns hat immer ausgezeichnet, und darum haben wir auch im letzten Jahr was Großartiges geschafft, weil wir unglaublich viel Energie in die Spieltage gebracht haben und ein unglaublich gutes Team waren und unglaublich schwer zum Bespielen waren. Und da müssen wir wieder hin. Ja? Wie gesagt, das haben wir in Phasen einfach speziell jetzt, was diese Duellqualität angeht, gegen Rapid vermissen lassen. Und da müssen wir wieder hin, und ich glaube einfach, dass, oder bin davon überzeugt sogar, dass die Mannschaft da eine gute Reaktion jetzt zeigen wird.
Jetzt war nach dem Rapid-Spiel von dir und auch vom Trainer die Rede, dass im Transferthema noch Bewegung reinkommen wird, jetzt in den nächsten Wochen, bis das Fenster schließt. Das hat vor ein paar Wochen noch ein bisschen anders geklungen. Du hast vor allem gesagt, die Abgabenseite wird noch einiges passieren. Jetzt wissen wir von Vodacic und Dante, dass man da wen sucht, der diese Spieler nimmt, und jetzt gab es aber das Thema, dass da noch jemand dazukommen könnte. Um wen geht es denn da?
Also ich glaube, das hat jetzt nichts mit dem Spiel gegen Rapid zu tun. Also das ist nicht irgendwie jetzt eine kurzfristige Geschichte, wo man gesehen hat, das geht sich irgendwo nicht aus, sondern im Gegenteil, das war immer jetzt in meinen Planungen im Kopf. Ich habe immer davon gesprochen, dass die Grundkaderplanung, und das ist für mich immer, wenn jetzt ein Stammspieler geht, dass man den nachbesetzt, ja, dass man die frühzeitig abgeschlossen haben. Das ist jetzt das Beispiel, Affengruber geht, Aiwo kommt, ja, Schneck geht, Karic kommt, ja, und so weiter. Und das haben wir frühzeitig abgeschlossen, und jetzt wird einfach noch was passieren. Also das Fenster kommt immer mehr, das Transferfenster immer mehr in Bewegung, ja, das merke ich jetzt tagtäglich. Ja, und da ist es einfach sinnvoll, dass wir als Sturm Graz die Augen offen halten. Ja, und das tun wir auch, und da werden wir sehen, in welche Richtung dann auch was passiert. Und dass auf der Abgabenseite auch noch was passieren wird, ja, das war auch ihr Geheimnis, ja, dass mit Dante Voltacic zwei Spieler konkret da sehr früh genannt wurden, dass man da um Lösungen oder wenn was Passendes kommt, gesprächsbereit sind.
Jetzt kam aber auf, dass Manpreet Zakaria eventuell auch noch wechseln könnte. Ist das ein Thema?
Kam auf, ja, und ist einfach aus dem Grund entstanden, weil der Manni im letzten Vertragsjahr ist, und da ist es für mich dann schon die Grundsatzfrage, in welche Richtung das man geht, und da bin ich mit ihm in Gesprächen, und da werden wir sehen, ob es zu einem Transfer kommt oder ob es nächstes Jahr ablösefrei geht oder ob man verlängert. Diese drei Varianten gibt es bei ihm, da werden wir sehen, was die nächsten Wochen bringen.
Jetzt hat man, bevor das Hartberg-Spiel kommt, den Test gegen PSG vor der Nase. Ist das ein Spiel, das zu dem jetzigen Zeitpunkt gelegen kommt?
Ich denke ja, also ich glaube, das war immer unsere Idee, dass wir den August dann auch so nützen, dass wir da mal englische Wochen einstreuen, weil danach ist es ja Ende August mit einem Cup-Spiel wieder so weit in Ried. Und das war immer unsere Idee, dass wir das machen. Und ich glaube halt einfach, dass es sehr, sehr sinnvoll ist jetzt, dieses Testspiel. Aus sportlicher Sicht, aber auch aus organisatorischer Sicht, was Ticketing und so weiter angeht. Und wir haben ja trotzdem einige Spieler, ja, die was sehr spät dazukommen sind, und dann spielen immer gut. Ja. Wir haben auch einen Otto Kitteschwili, der was jetzt nach der Europameisterschaft mit einer Muskelverletzung zurückgekommen ist, der wird das Spiel bekommen. Ich denke auch, dass Sidi Yatta auf einem guten Weg ist, vielleicht da, dass der morgen schon wieder Minuten bekommt. Also für solche Spiele ist es dann immer gut, und ich glaube halt einfach auch, dass man dann vor allem nach einer Niederlage, und der hat weh dann gegen Rapid, dass das Spiel immer kurz danach gut tut und dort freuen wir sich auf das morgige Spiel.
Ist Chukwuani eventuell für PSG oder dann für Hartberg schon wieder ein Thema?
Genau, der ist auch, der war ja schon im Matchtag oder Spieltagskader gegen Rapid, der ist auch wieder fit, ja.
Jetzt haben wir dann Hartberg als nächste Meisterschaftsrunde am kommenden Sonntag. Wie legt man das jetzt an nach dem Auftakt, der nicht gut gelungen ist? Wie bringt man die Spieler in die Spur, wie der Trainer sagt?
Ja, wir starten heute mit der Trainingswoche. Wir werden das Spiel jetzt gut aufarbeiten. Und dann einfach denke ich, dass man schon im Training oder morgen im Spiel das sehen sollte, dass da eine Reaktion gibt. Vor allem was ich schon gesagt habe, was uns ausgezeichnet hat. Und dann bereiten wir uns, wie jetzt in den letzten 4 Jahre das immer üblich war, auf den DSV Hartberg oder auf den Gegner in dem Fall vor. Und da werden wir jetzt nicht ganz was anderes machen, weil wir auswärts ein Spiel gegen Rapid verloren haben. Also wir können das intern schon sehr, sehr gut auch dann einschätzen. Ja. Und ich habe das schon natürlich auch gemerkt, ja, dass das Spiel oder dass dann viele dann auch sehr, sehr klein enttäuscht waren und wir waren auch alle enttäuscht, aber wir müssen schon auch wissen, dass Rapid einen sehr, sehr guten Tag auch gehabt hat, schon Pflichtspiele in die Beine gehabt hat und dass das ja vielleicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir gestanden sind und Rapid schon Spiele gehabt hat, jetzt auch eine Niederlage war, wo ja vieles darauf auch im Vorfeld schon mehr oder weniger sich abgezeichnet hat, muss man auch sagen.
Das heißt, du meinst, dass das eine Rhythmusfrage ist auch und dass deswegen das PSG-Spiel vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man in den Spielrhythmus so reinkommt?
Ist das genau, Rhythmus und aber auch natürlich, wir haben, das ist auch kein Geheimnis, viele kranke Spieler unter der Woche gehabt. Wir haben auch im letzten Herbst gegen Radkoff so ein Spiel gehabt, wo wir sehr viele so Spieler gehabt haben, die was kränklich waren und das war jetzt sehr ähnlich, finde ich, ja, wenn man das diese 1-0-Niederlage in der Europa League, wenn ich den noch im Kopf habe, das war sehr ähnlich wie mit Rapid, ja, von der Energie her. Und das hat man einfach auch in dem Spiel gemerkt, dass ein paar Spiele einfach nicht dann so auf der Höhe waren, wie man dann auch das in Wien braucht, dass man Rapid bezwingen kann.
Das heißt, ihr bleibt summa summarum, ihr bleibt guter Dinge?
Ja, sicher, definitiv, ja.
Ja, das war die Stimme von Andi Schicker zu vielen aktuellen Themen, allen voran rund um den Transfer von Alex Prass. Ja, klingt so aus seinem Munde zumindest, dass das für alle Beteiligten, Jürgen, ein gelungener Deal ist.
Ja, es wurde mir zumindest aus allen Ecken so erklärt, dass das für ihn sportlich die beste Perspektive ist, wenn man dort mit ihm als Schienenspieler plant auf der linken Seite. Die haben Euro geschaut offenbar bei Hoffenheim und haben die Vielseitigkeit erkannt, die ihm jetzt angedient ist. Und für Sturm soll es, wie man hört, wirtschaftlich ein sehr guter Deal sein, inklusive der Nebendeals für etwaige Folgetransfers und so weiter. Also es sind alle zufrieden mit diesem Weggang und dorthin, wo er gegangen ist.
Ja, Frank, du siehst es ja ein bisschen kritisch, weil ja die Situation in Hoffenheim, und ich habe mir das in den letzten Tagen auch ein bisschen versucht anzuschauen, ja keine einfache ist. Da hat es ja größere Umstürze gegeben, was die sportliche Leitung und darüber hinaus betrifft. Auch der Trainer war zwischenzeitlich schon einmal halb weg, bleibt jetzt aber doch und es ist lange kein Transfer passiert. Also Alex Prass ist da jetzt wirklich der Erste, den sie geholt haben. Und auch Spieler dürften sie da schon erkundigt haben, was jetzt eigentlich los ist und warum transfermäßig nichts passiert. Also es gibt einfachere Situationen als bei der TSG Hoffenheim momentan.
Ja, es gibt einfachere Situationen, wenn man von oben weg anfängt. Wir haben ja gehört, dass es dort intern Strömungen gibt, die den großen Geldgeber Dietmar Hopp gerne nur mehr als Geldgeber sehen würden und nicht mehr als jemanden, der mitredet. Gerüchteweise ist es sogar familienintern nicht so gern gesehen. Und das ist das Erste, das ist schon mal nicht gut. Dann gab es da ja recht viele Umbrüche in der sportlichen Leitung, wie du das gesagt hast. Das ist auch recht kurzfristig und ruckzuck und hauruck gegangen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht optimal und dass die Kaderplanung vielleicht nicht die beste ist, wenn so wenig sprechende Menschen wie André Kramaric nachfragen anfangen, wie das jetzt eigentlich so geplant ist dann für die Europa League und so. Also geht so. Ich glaube, optimaler geht schon. Dann präsentieren sie den Prassi dorthin. Linker Schienenspieler, ja, das stimmt. Das ist sehr wohl richtig. Der Trainer dort hat verstanden, dass er mit dem Kaderpersonal, das er hat, so spielen muss. Und da passt der Brassi sicher gut hin. Also das glaube ich schon. Ob das sportlich wirklich das Beste für ihn ist, angesichts der Tatsache, dass der Trainer eigentlich schon mal weg wollte. Und wenn man weiß, dass Matarazzo ein recht emotionaler Mensch ist und auch so, wenn es ihm reicht, den Hut aufhaut und so. Das kann für den Brassi schon auch wieder blöd ausgehen, weil wenn dann einer kommt, der Viererketten spielt, bin ich gespannt, ob der Brassi dann noch spielt. Aber wir mögen es ihm jetzt mal nicht wünschen. Und ob der Wirtschaftlichkeit des Deals für Sturm, kann ich nicht für sagen. Es heißt so zwischen 10 und 12 irgendwas. Das ist jetzt voll okay, das ist nicht überragend. Ich nehme an, dass die nachstehenden Zahlungen, Boni und Weiterverkaufsbeteiligung hoffentlich ziemlich cool sind. Und insofern wäre es im Interesse von Sturm, dass der Brassi dort recht viel als Schienenspieler spielen darf. Mhm. Also müssen wir blöderweise ab jetzt der TSG Hoffenheim die Damen halten. Mache ich nicht so gerne.
Wirtschaftlich, wenn man es sich anschaut, gab es jetzt nicht so viele Spieler mehr, eigentlich nur zwei, die Österreicher sind und aus der österreichischen Bundesliga um mehr Geld transferiert worden sind. Namentlich Nicolas Seiwald um 20 Millionen zu Leipzig und Stefan Leiner damals um 12,5 zu Gladbach. Und dann kommt eh schon der Brassi. Also von dem her auch die Position berücksichtigen, glaube ich, wäre jetzt nicht viel mehr drinnen gewesen.
Ich muss da wollte ich eh vorher einhaken. Ich glaube, wir haben da ein bisschen die Relation verloren durch die Heul und Emegas dieser Welt. Ich glaube, dass für einen Mittelfeldspieler, der in seinem Alter ist und die bisherige Vita hat, dieser Deal wirklich tatsächlich nicht übel ist. Auch von der Ablösesumme her, und es sollen eben dann noch die Nebengeräusche im Deal auch nicht schlecht sein. Also da kann man sich, glaube ich, aus wirtschaftlicher Perspektive nicht beschweren. Und sie klingen alle sehr beschwingt in Messendorf, wenn man dieser Tage mit ihnen telefoniert. Also das dürfte für sie, glaube ich, ganz cool gewesen sein.
Mhm. Ja, also wahrscheinlich haben. Anscheinend kommen die 12 oder so direkt gleich wirklich, ne? Und nicht in Raten oder so, weiß ich nicht. Aber da muss ich schon einmal kurz Einspruch erheben. Ein 22 Jahre alter, versatiler, österreichischer Nationalteamspieler, Linksfuß, dynamisch, zweikampfstark, nicht ganz langsam. Jo, ist okay. Also,
ja, aber wenn du da anschaust, weiß ich nicht, ein Schlager ist auch nicht um mehr Geld nach Deutschland gegangen zum Beispiel.
Das ist mir ja wurscht.
Ja.
Wer ist der Schlager?
Mehrfacher, also hat ein paar mehr Nationalteamspiele.
Ja, und Knieweh hat er auch dauernd und dauernd kriegt er Rode.
Ah, also wenn man es jetzt Sport...
Jetzt muss ich auch noch mal einhaken, jetzt hätte ich gerne ein paar, die Best-of auf Brass-Geschimpfe von Frank Wonisch aus der letzten Saison würde ich jetzt gerne einspielen.
Ich würd da nämlich gleich die Anschlussfrage stellen, um sportlich wieder mal zu betrachten, was für eine Lücke hinterlässt Alex Brass, auch wenn man jetzt sich das Rapid-Spiel vielleicht noch mal in Erinnerung ruft und ja... was da auch so energetisch nicht gut war im Sturmspiel, was für eine Lücke hinterlässt er da?
Also Stichwort Dynamik, Stichwort Siegermentalität, da hinterlässt er fix eine Lücke. Das hat man nicht nur jetzt im Rapidspiel gesehen, das hat man letzte Saison auch gesehen, wenn er mal nicht gespielt hat. Das hast du immer gespürt, wenn er nicht am Feld ist. Und zum Thema Geschimpfe, also ganz ehrlich, ich glaube, im Herbst habe ich gar nichts über den Brassi geschimpft. Wo ich ein bisschen über den Brassi geschimpft habe, war ab Weihnachten, weil, und da habt ihr ja immer alle zugestimmt, ab Weihnachten hat er schon wahnsinnig viele Zidane-Pirouetten gedreht, um ein cooles Showreel zu haben, das man wohlgemerkt nach der EM dann auch auf allen Social-Media-Kanälen von ihm anschauen konnte. Und da waren schon sehr viele sehr coole Tricks und Drehungen, der gemacht hat, und es ist immer der eine pro Spiel drauf gewesen, der gegangen ist, die Achte, wo es der Gegner erahnt hat und ihm die Kugel abgenommen hat, die hat man auf dem Reel nicht gesehen. Und das habe ich kritisiert, dass er wahnsinnig viel schon für sein Reel gespielt hat. Ne? Das möchte ich jetzt
die Chancenverwertung haben wir auch mal thematisiert.
Wobei, ja, das ist ja besser geworden in der letzten Saison.
Ja, aber ja, da waren wir uns auch einig, dass wenn der Tore auch noch schießen würde, wäre er schon lange nicht mehr da.
Ich bin absolut deiner Meinung, wie du das gerade formulierst, aber es ist halt so, dass er halt auch nicht dieser außergewöhnliche Überdrüberspieler ist, wo man jetzt sagt, okay, der geht um ein Geld wie der Heulund weg oder so weiter.
Das ist nur der Unterschied, weil er kein Stürmer ist.
Ja, das kommt drauf an.
Ja, macht natürlich schon schon ein Faktor aus. Von dem her glaube ich einfach nicht, dass viel mehr drinnen gewesen wäre finanziell. Also kann ich mir echt nicht vorstellen.
Meckern kann man über den Transfer jetzt insgesamt, finde ich, nicht. Das wäre jetzt nicht gerecht.
Ich bitte fürs Protokoll, gemeckert habe ich auch nicht.
Und du zweifelst die Höhe der Ablösesumme an, ob da nicht mehr drin gewesen wäre. Und ich bin mir wieder an, nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der Fall ist.
Ja. Verhandlungssache, sage ich.
Ja, wir wissen ja nicht, was alles drin steht. In der
Fakt ist jedenfalls, genau, dass wir um diese Ablösesumme, wenn wir unseren Transferweg weitergehen, wie wir ihn bisher immer gegangen sind, was der Herr Sportdirektor jetzt uns auch gerade erklärt hat, dass das der Fall sein wird, durchaus einiges an Potenzial wieder anschaffen können, nicht? An den sogenannten hungrigen Spielern, die wir brauchen.
Ja, 4-3 Millionen Spieler können wir jetzt kaufen.
Zum Beispiel.
Aber daran gleich anschließend, weil das der Andi Schicker dir auch gesagt hat, weil du ihn gefragt hast, Richtung, wie ist das jetzt mit dem Double noch im Kopf? Es ist natürlich nicht einfach, hat auch er gewissermaßen ein bisschen zugeben müssen, oder?
Ja, er hat jetzt das erste Mal auch offiziell on record eingelenkt, dass das ein Thema ist in dieser Mannschaft und dass man das nicht einfach wegdiskutieren kann. Und er hat ja dann das insofern noch einmal bestätigt, wenn er sagt, der Kader braucht durchaus noch den einen oder anderen Reiz dazu, wie er es formuliert hat, um auch diesen Hunger und diese Energie wieder reinzubringen von Spielern, die nicht letzte Saison dabei waren, ist ja auch ein Indiz dafür, dass man das durchaus begriffen hat, auch im Club, dass man da jetzt ein bisschen anschieben muss noch.
Hm. Frank, wo würdest du gerne diese Reize gesetzt sehen? Auf welcher Position oder auf welchem Spielertyp oder was schwebt dir vor?
Also das mit den Reizen setzen halte ich jetzt für ein bisschen kompliziert, das von außen zu sagen, weil wir die neue Kabine, da haben wir halt null Dau davon. Wir wissen, dass der Gregi ein Räder ist, wir wissen, dass sich der Gasi aufregt, wir wissen, dass der Kitty laut sein kann, wir wissen, dass auch Lavallee hin und wieder so vorangeht und auch drüber redet. Da war es halt recht schlecht, weil ich finde, der hat in Wien eine relativ sehr schlechte Leistung geliefert. Und also das, mentalitätsmäßig kann ich das jetzt nicht sagen, also in Stichwort Reiz. Was ich schon glaube, ist dass dort, wo der Brassi gespielt hat, ist ja vielleicht vermutlich eventuell Toshi Chukwuani eingeplant. Den haben wir jetzt außer in einem Testspiel noch nicht wirklich viel gesehen. Und er ist auch noch immer nicht im Kader und so, also dürfte dieses...
Doch, war gegen Rapid schon im Kader. Und ist auch matchfit
wieder. Ja.
Ah, dann habe ich das nicht gesehen. Okay, das ist mein Fehler. Aber dann dürfte er doch ein bisschen mehr Knöchelauer gehabt haben, als man ursprünglich gesagt hat. Der soll ja viele solche Marschierer-Attribute haben. Und vielleicht ist das der ja schon. Nichtsdestotrotz wirst du, oder fangen wir so an, dass in dieser Truppe, die seit dem Anbeginn Schicker Ilzer ja so eine Mittelachse hat, von der sie immer reden, eine gewisse Ermüdungserscheinung auftritt nach 3 Jahren des Christian Ilzer Fußballs, der ja nicht nur für den Kopf, sondern ich glaube am Ende des Tages auch für den Kopf, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf anstrengend ist. Ich glaube, das ist ein bisschen logisch. Und dann muss man sich halt überlegen, kann man diejenigen, die da zur Mittelachse gehören, Wüttrich, Stankovic, Kitaschwili, sagen wir mal die, und Brassi hat sich auch dazu gehört, kann man die auch mal 1-2 Spiele draußen lassen, um wieder für mentale Frische zu sorgen, ohne dass sie sich aufs Abstellgleis gestellt fühlen? Looking at you, Tommy Horvath. Hm? Da könnte ich mir vorstellen, dass man da irgendwo was tun muss, wo man fix was tun muss, ist mein Gefühl, ist ganz vorne. Weil es ist halt jetzt schon ein bisschen hoch und weit auf Mika, bringt Gefahr und Sicherheit, das haben halt alle verstanden. Also der Spielwitz ist ohne Otter eh schon immer begrenzt gewesen, aber wenn der Plan A dann immer ist, wir versuchen irgendwie mit einem langen Ball den da vorne ins Spiel zu kriegen und dann nervt er, oder wir kommen super ins Gegenpressing und dann Pressing und wir gewinnen auf 20 Meter einen Ball. Wenn das alles ist, die Situationen kennt man jetzt schon. Und wenn wir dann nicht topfit sind, so wie am Sonntag, dann schaut es eben so aus. Also vielleicht musst du im Kreativbereich auch noch was tun.
Ja, was jedenfalls der Fall ist, und das ist ja auch vor dem Rapid-Spiel schon ein Thema gewesen, ist auch aufgrund der körperlichen Inkonsistenz von Sidi Chatta, dass man einen Speedstürmer braucht als zweiten Speedstürmer, weil das hat man auch gegen Rapid wieder gesehen, wenn da keiner ist, dann ist das vorne echt schwierig. Und der BRF ist natürlich in dieser Art gebunden, weil dann jeder übernommen hat, wir müssen uns nur zu dem zubestellen, dann passiert nichts. Wenn du den schnellen, giftigen Stürmer daneben hast, schaut das Ganze schon wieder ganz anders aus. Deswegen wird das sicher ein Transfer werden, noch bis September. Und sonst glaube ich auch, dass man jetzt einfach im Mittelfeld noch einmal auffetten wird. Wenn Zakaria geht, vielleicht sogar zweimal in irgendeine Art Hybrid zwischen Mittelfeld und Sturm. Also ich glaube, dass man defensiv bin ich mir relativ sicher, dass wir nichts mehr machen, oder? Weil da sind wir jetzt eh schon recht gut besetzt.
Ja, schwer vorstellbar. Ja, es ist für Birith sicher auch schwierig vorne, weil er halt eben kann nie einen fixen Sturmpartner hat und sich da dann halt wirklich einzuspielen. Und eben mit der Position dahinter, die jetzt auch neu besetzt war mit Zvonarek, der auch noch seine Probleme hatte, speziell zweite Halbzeit dann komplett untergetaucht ist.
Der hat mich am meisten erschrocken, muss ich ehrlich sagen, weil da habe ich mir schon gedacht, der Gap zwischen ihm und Ota Kitteschwili ist derart enorm gewesen in dem Spiel, dass ich bin mir nicht sicher, ob der das in ein paar Wochen aufholen kann, was da der Unterschied ist.
Ja, da muss man vielleicht einführen oder anbringen, dass Zvonarek halt schon noch sehr jung ist. Und wenn, der war ja hoffentlich nie als 1-1 Replacement für einen Ota gedacht, weil das kann nicht gehen.
Nein. Hoffentlich nicht, ne?
Glaube ich auch nicht. Und das wäre unfair, ihn da jetzt gleich so zu vergleichen. Aber Jürgen, du hast den Mani Zakaria angesprochen. Das ist ja in den letzten Tagen quasi ein bisschen laut geworden, dass der dann doch noch vielleicht in dieser Transferzeit Sturm verlassen könnte. Und ja, der Andi Schicker schließt das ja alles andere als aus.
Nein, es ging so durch, als wäre das so quasi, ja, wenn es wird, dann wird es, dann kriegen wir auch Geld und wenn nicht wird, dann bleibt er halt da. Aber man ist da, kommt mir vor, recht emotionslos bei ihm, habe ich so das Gefühl.
Ist auch interessant, oder? Weil er war doch kein unwichtiger Spieler,
Frank. Ich wollte gerade sagen, was bei einem Spieler wie Mani Zakaria und dem, was er für den Verein in den letzten Jahren zu Wege gebracht hat, eigentlich eine eigenartige Haltung ist, spricht dafür, dass vielleicht nicht immer so super laufen, die Gespräche, oder?
Nein, es spricht vor allem dafür, dass man ihn, so wie es auch schon bei dem Durchhänger war, bevor er dann durchgestartet ist, 2023, wo man schon quasi ein bisschen auf der Suche war nach einem Club für ihn, wo es hauptsächlich auch um Einstellungs- und psychologische Themen ging. Und nach seiner Verletzung habe ich ein bisschen den Eindruck, dass man jetzt wieder in dieser Situation zurückgelandet ist, dass er offenbar immer wieder mal einen Push braucht, dass er was tut. Und die bisher gezeigten Leistungen in der Vorbereitung und in der Saison-Cup-Spiel zum Beispiel waren ja auch tatsächlich keine Werbung für ihn selbst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, phasenweise.
Ein Cup-Spiel ist schwierig, da woran das ist.
Stimmt, also darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe in Krems jetzt nicht so schlecht gesehen, ehrlich gesagt, also da hat man schon wieder aufblitzen gesehen, was er drauf hat, aber ja, wie gesagt, wenn man in Summe der Ansicht ist in der sportlichen Leitung, dann wird das schon seine Gründe haben.
Es ist jedenfalls sicher keine fußballerische Fähigkeitenanalyse, dass es mit ihm eventuell manchmal ein bisschen kompliziert ist, sondern das ist, glaube ich, eher eine Persönlichkeitsfrage, behaupte ich jetzt einfach einmal. Und es kommt noch dazu bei ihm, dass er, wie ich erfahren habe, keinen Berater hat und das alles selbst macht. Und das soll durchaus auch zu ein bisschen einem Chaos führen mitunter, dass das nicht alles sehr strategisch vonstatten geht. Aber das müssen eh alle selber wissen, wie es damit umgehen.
Wenn wir jetzt vielleicht, um den Block abzuschließen, noch Richtung Sonntag blicken, vorhin haben wir schon kurz angerissen, Hartberg, wir haben in der ersten Runde knapp verloren daheim gegen LASK. Von der Spielanlage wird sich bei den Hartberger nicht viel geändert haben, nachdem Markus Schopp noch immer dort Trainer ist. Frank, was erwartest du dir für ein Spiel und für eine Reaktion jetzt?
Hartberg nicht gesehen habend, muss ich sagen, wenn die Spielanlage gleich ist, wovon ich ausgehe, werden die ihr übliches, wir spielen hinten raus ganz breit und wir haben da 3-4 Passmuster, die wir super können und damit spielen wir aus jedem Pressing raus. Die werden diesen Fußball machen, nehme ich mal an. Das bedeutet, dass wir sie das Spiel nicht spielen lassen. Das heißt, wir stellen sie hinten hin, weil dann muss Hartberg alles selber machen und das tun sie auch nicht so gern. Das glaube ich aber nicht. Also werden wir wieder vorne drauf reiten wie Bonanza und das bedeutet halt, dass sie haben muss da vorne, weil sonst überspielen sie dich, das kennen wir schon. Und dann ist auf ein paar Positionen wurscht, wer da in der Mitte spielt, weil die spielen dann ihre Passmuster fertig und wir sind dann offen. Und dann geht es nur mehr darum, welche Abschlussqualität haben sie. Und jetzt haben sie Endtrupp verloren. Aber sonst hat sich nicht wahnsinnig viel geändert da vorne, soweit ich weiß. Irgendwen haben sie geholt, ich habe vergessen, wie der heißt. Also wenn die Abschlussqualität gleich geblieben ist, kann das schon ganz schön gefährlich werden gegen Hartberg, behaupte ich. Vor allem in Liebenau, wo ein ganzes volles Stadion erwarten wird, dass man sich für die katastrophale Niederlage bei Rapid, da kann man schon mal verlieren, die behaupten, aber für die katastrophale Niederlage natürlich sofort gänzlich rehabilitieren muss. Und ich höre sie schon wieder, die Längsseiten dodeln, die einschreien, 4-0.
Ne? Also der Stürmer vorne heißt Mijic.
Danke.
Habe ich jetzt kurz aber auch selber nachschauen müssen. Und insgesamt, es ist halt so, die Längsseitendodeln ist sich das auch alles so. Man müsste jetzt die Ruhe bewahren und dieses Spiel einfach ganz in Ruhe angehen und einfach nach den alten Mustern versuchen aufzubereiten. Der Punkt ist halt der, jetzt kommt wieder der Kopf ins Spiel, es wissen halt jetzt alle, wenn du gegen Hartberg keine 3 Punkte einfährst in diesem Spiel, hast du ein Thema. Dann hast du dieses Fehlstart-Thema und dann hast du ein Rundherum-Thema und dann wird die Maulerei anfangen und das ist leider auch die Folge dieses Doubles und der Champions League, dass jetzt alle einfach viel zu viel erwarten. Du kannst da jetzt aus den ersten 2 Spielen nicht einen Punkt oder gar keinen leisten. Das ist halt leider so, dass das dann, da können sie moderieren, was sie wollen, das wird ein Thema werden, wenn wir das nicht gewinnen. Das ist einfach so. Nicht, dass ich das gut finde, dass es eins wäre, aber es ist eins.
Und dass das du jetzt nochmal gesagt hast, muss ich jetzt mal einen kurzen Full Disclaimer da hineinsprechen. Mit Längsseitendodeln meinen wir nicht die ganze Längsseite, sondern wir meinen vereinzelt dort sitzende Exemplare mit null Fußball-Know-how, aber großem Animo, ihren Alltagsfrust am Fußballplatz Ovid zu blären. Und lustigerweise sitzen oder gibt es von denen auf der Längsseite prozentuell wesentlich mehr wie in der Kurven. Und somit meinen wir mit Längsseitendodeln genau diese Alltags-Teamchefs, die da um und um hucken und alles besser wissen und die eigenen Spieler nach dem zweiten Vollpass auspfeifen und beschimpfen. Leider gibt es von denen in Liebenau auch welche und die meinen der Jürgen und ich, wenn wir von den Längsseitendodeln reden und wir meinen nicht pauschal die ganze, alle Menschen auf der Längsseite. Das wollte ich nur dazu gesagt haben, bevor wir wieder Schimpfer kriegen.
Also wer sich jetzt nicht angesprochen gefühlt hat, war auch nicht gemeint.
Genau.
Ich möchte noch was konkretisieren zu diesem Profil. Die sitzen mit ihrem Abo recht nah hinter der Trainerbank meistens und versuchen auch dann permanent den Trainer zu beschimpfen. Das war schon unter Ivica Osim so. Gibt es zum Beispiel einen, der hat immer Red Bull-Jacken an. Der ist mir immer besonders in Erinnerung geblieben.
Der erkennt man dann wenigstens gut. Um das Positive abzuschließen, ich freue mich schon wieder trotzdem, ins Stadion zu gehen. Auf eine volle Kurven und auf eine gute Stimmung. Also, ich bin ready, ich hoffe, ihr auch.
Sind wir euch vollzählig? Ist auch Michael Pelitz aus dem Urlaub zurück am Sonntag?
Keine Ahnung.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Aber ich bringe vermutlich meine Tochter mit. Also sind wir ziemlich vollzählig.
Cool. Ein, zwei andere werden auch noch kommen.
Ja, und weißt du, meine Tochter singt Michael Pelitz in der Kurve locker in Grund und Boden.
Das habe ich schon gesehen, ja. Das mag ja sein.
Sehr cool. Ja, dann sind wir ja Black FM-mäßig schon vorbereit für Hartberg. Dann kommen wir zur Zweier. Wir sagen ja Jacomini 09. Die hat ihre Mission Klassenerhalt mit einem Spiel in Gleisdorf begonnen. Gegner war Schwarz-Weiß Bregenz und nach einer munteren Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten hieß es am Ende 0-0. Bevor wir uns genau über dieses Spiel unterhalten, eröffnen wir auch bei diesem Team den Captain's Corner und zwar mit Gabriel Haider. Der ist bekanntlich Innenverteidiger und zu Beginn der vergangenen Saison von Hoffenheim nach Graz gewechselt. Gegen Bregenz hat er sein 28. Spiel für Sturm 2 gemacht und wir hören uns jetzt einmal an, wie er den Auftakt bewertet.
Hallo Gabriel, wir würden gern ein kurzes Fazit von dir zum Auftaktspiel gegen Bregenz hören. Wie siehst du die erste Runde? Wie war das Spiel für dich aus eurer Sicht?
Hallo erstmals. Wir sind gut ins Spiel eingestartet, vor allem erste Halbzeit war gut. Es haben natürlich noch nicht alle Dinge funktioniert, so wie wir es uns vorgestellt haben. Aber natürlich für mich als Abwehrchef ist schon mal wichtig, dass die Null steht. Und ich glaube, es war einmal ein guter Auftakt.
Wir waren der Meinung beim Anschauen vom Spiel, dass man grundsätzlich im Vergleich zur letzten Saison mehr Ordnung, mehr Struktur gesehen hat. War das eines der großen Themen in der Vorbereitung oder ist das einfach, weil neue Spieler da sind?
Das mit Sicherheit. Also wir haben alle Sachen vom letzten Jahr, was jetzt nicht gut funktioniert haben, haben wir alle klar angesprochen. Und also ich glaube, dass das jetzt deutlich besser geworden ist, schon im Gesamten. Es funktioniert noch nicht alles, so wie wir es uns vorstellen, eh schon wie gesagt. Aber es ist mit Sicherheit um einiges besser geworden.
Wenn du die Neuzugänge nimmst, die jetzt bei euch mitgespielt haben in der ersten Runde, Malic, Keuter und so weiter, ist das schon eine eindeutige Verbesserung an der Kaderqualität im Vergleich zum Vorjahr?
Die Einzelspieler haben natürlich sehr viel Qualität und es hat sich vielleicht, natürlich hat sich ein bisschen verbessert.
Wenn man die Fernsehbilder genommen hat, also wir haben es im Fernsehen geschaut, der Rasen in Gleisdorf hat eher schwierig ausgeschaut. Wie war das für euch am Feld?
Also es war also richtig schwer zum Spielen, muss ich sagen. Es war, man hat es gesehen von außen, man ist vor dem Spiel auch draufgegangen, dann während dem Spiel, mitten im Spiel ist dann, finde ich, noch rutschiger geworden, weil es dann gegen oben natürlich ein bisschen nass geworden ist. Also es war definitiv nicht einfach zum Spielen. Es war, glaube ich, so wie es ausgeschaut hat, war es auch zum Spielen. Also es war schwierig.
Aber das heißt, ihr kennt das neue Trainingszentrum kaum erwarten, weil das wird sich dann die Rasenqualität, wenn es dann auf den Herbst zugeht und zum Winter nicht besser werden, oder?
Ja, das glaube ich auch nicht, weil es war jetzt das erste Spiel und jetzt haben wir trotzdem Hochsommer. Deswegen glaube ich zum Winter hin, dass das nicht recht viel besser wird.
Okay. Zur Trainingssituation wollte ich noch fragen, wir haben jetzt erfahren, dass ihr in Tilmitsch trainiert. Warum ist das?
Ja, wir trainieren in Tilmitsch, weil da haben halt wir als Zweiermannschaft auch immer halt unseren Platz zum Trainieren und unsere Kabine zum Umziehen. Weil im Messendorf ist halt trotzdem die Situation mit den Profis, die brauchen immer einen Platz, dann sind die halt so derzeit da und da können wir dann, glaube ich, halt unsere eigenen Zeiten haben und unsere Trainings so gestalten.
Das heißt, wie wir halt da brauchen. Das heißt, die Ansa braucht im Messendorf alle drei Plätze?
Ja, also die trainieren halt dann schon immer oft Ansa und Zweier natürlich immer und dann brauchen sie den dritten Platz auch öfter. Und dann ist natürlich für uns allen, also glaube ich für die Trainer und so, im Interesse, dass wir halt dann auch was Eigenes haben und halt dann einen ganzen Platz zur Verfügung haben.
Aber nochmal die Frage, das neue Trainingszentrum ist für euch dann schon auch sehr essentiell, oder dass man da nicht irgendwie in die Südsteiermark fahren muss zum Training, dass man ein eigenes Zuhause hat sozusagen?
Ja, also ich habe jetzt von dem noch nicht recht viel gehört, wie das dann ausschauen wird, aber wenn ein eigenes Trainingszentrum natürlich da ist, glaube ich schon, dass das die Situation nochmal verbessert um einiges.
Jetzt gibt es seit heuer, anderes Thema jetzt, diese neue Captain's Rule, dass nur du in dem Fall mit dem Schiedsrichter reden darfst. Wie findest du diese Regel aus Spielersicht?
Naja, also ich glaube, für mich bleibt es halt alles normal, weil ich halt ganz normal mit dem Schiedsrichter reden darf, aber für die anderen ist das halt, ich glaube, schon ungewohnt, weil du halt natürlich meistens immer der, was im Zweikampf ist, der diskutiert dann viel. Also ich glaube schon, dass für die anderen dann schwierig ist, aber wie gesagt, für mich, also ändert sich halt nicht viel, also weil ich ja der bin, was dann immer was sagen kann und immer reden darf.
Aber findest du es prinzipiell eine gute Idee, dass das so ist, um diese Diskutiererei ein bisschen einzuschränken? Oder denkst du, die Emotion kann man eh nie zurückhalten, das sollten lieber alle reden dürfen?
Naja, ich glaube schon, dass im Spiel schwierig ist, die Emotionen zurückzuhalten. Deswegen, also ich finde es okay, wenn im Spiel jeder ein bisschen mitredet, aber das können wir eh nicht beeinflussen. Wenn die Regel so ist, dann ist das halt so.
Ihr habt jetzt bei der Zwarer ein bisschen nicht nur neue Spieler, ihr habt auch ein neues Trainerteam, unter anderem den Michi Madl. Wie ist das für euch mit den neuen Leuten? Hat sich das gut eingefügt?
Ja, also ich bin bis jetzt sehr zufrieden und natürlich gerade von Michi kann man, der hat selber viel Erfahrung gesammelt, da kann man natürlich sehr, sehr viel wieder lernen.
Der nächste Gegner ist Rapid auswärts. Die haben einen ziemlich guten Start gehabt, also die Zweier von Rapid. Was sind eure Erwartungen an dieses Spiel?
Ja, also ich finde, wir haben auch einen guten Start gehabt. Die haben natürlich, sind mit einem Sieg eingestartet, sind jetzt auch aufgestiegen. Und zwar Zweier Mannschaft, ich glaube, es wird sicher ein gutes Spiel. Und wenn wir unsere Sachen auf den Platz bringen, glaube ich, bin ich guter Dinge, dass wir gute Chancen haben am Samstag.
Ein Ausblick noch auf die ganze Saison nach dem ersten Spiel. Ihr wart letztes Jahr quasi ein Absteiger, nur durch finanzielle Themen anderer Vereine die Liga gehalten. Was erwartest du dir heuer?
Also wie ich schon angesprochen habe, ich glaube, die Qualität ist besser, es funktionieren viele Dinge besser. Es war jetzt zwar das erste Spiel, da ist immer schwarz zum Sagen, aber ich glaube, wenn wir unsere Sachen, so wie es wir trainieren und so wie wir das im Training machen, wenn wir das in die Spiele auf den Platz bringen, dann bin ich guter Dinge, dass wir die Saison mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Wir werden das verfolgen und da wir jetzt die Serie quasi gestartet haben mit dem Captain's Corner, ist das der Auftakt zu dem, dass wir uns jetzt öfter hören. Vielen Dank fürs erste Mal. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ja, soweit also Sturm 2 Kapitän Gabriel Haider. Jürgen, ja, ich glaube, er war nicht unzufrieden mit diesem einen Punkt am Ende des Tages, vor allem, weil die Null gestanden ist und da kann man als Innenverteidiger immer happy sein.
Ja, das aus seiner Perspektive beschrieben als Abwehrchef, dass man da zu Null spielt gegen ein Team, das letzte Saison weit vor einem war, sportlich kann man nachvollziehen, dass er das gut fand. Wir fanden auch alle, glaube ich, fernsehtechnisch trotz Rasen das anschauend, die Struktur und die ganze Kompaktheit im Spiel auch viel besser, als es letzte Saison so oft war. Man war vor allem nicht so anfällig für diese permanenten Fauxpas, also da gebe ich ihm auch durchaus recht. Es war für das erste Spiel im Vergleich zur letzten Saison durchaus ein Fortschritt.
Wenn wir jetzt den Untergrund ausklammern, zu dem wir später noch kommen, Frank, für dich auch eine Verbesserung ersichtlich, vor allem weil man gerade im Spiel gegen den Ball ein bisschen sicherer, ein bisschen geordneter agiert hat?
Ja, also man hat nicht nur geordneter agiert, man hat auch das Gefühl vermittelt, in Drucksituationen den Kopf weniger zu verlieren als in der letzten Saison. Und das macht, glaube ich, schon mal viel aus. Plus, ich hatte von dem, was ich gesehen habe, ein bisschen das Gefühl, dass dieses defensive Gewissen, Heiko Vogel, auch in dem Großteil der Offensivspieler jetzt besser implementiert ist. Also ich finde, man kann bei Ballverlust weiter vorne schneller in Gegenpressing-Phasen und in Gegendruckphasen, um den schnellen, gefährlichen Pass des Gegners unmöglich zu machen, und hat sich dann auch relativ schnell in eine stabile Restverteidigung begeben. Das habe ich gut gefunden. Das ist ja das, was letztes Jahr sehr oft nicht funktioniert hat. Da hat man versucht, den Ball weiter nach vorne zu jagen, ist Bällen nachgegangen, die unerreichbar waren, und hat dadurch unglaubliche Löcher in der Mitte geöffnet, durch die man halt dann mit einem seitlich schleudernden Sattelzug durch konnte. Und die Löcher hat es jetzt nicht mehr gegeben.
Ja, also immerhin dann auch ein Punkt und ein besserer Start als in der vergangenen Saison, was ja ganz schlimm gleich losgegangen ist. Was du noch besprochen hast mit ihm, Jürgen, war das Thema Training und Vorbereitung. Da ist ja die Realität, die Tilmitsch heißt.
Genau, und uns kam ja schon zu Ohren, dass die Zweier dort trainiert, weil wir mit einigen Leuten, von denen in Kontakt waren, die immer gesagt haben, ja, ich muss jetzt gerade noch zurückfahren von Tilmitsch. Und es ist tatsächlich so, dass der fixe Trainingsstandort der Sturm-2-Mannschaft jetzt, also Sturm-2 spielt in Gleisdorf seine Spiele und trainiert regelmäßig oder eigentlich permanent in Tilmitsch, weil Christian Ilzer für seine Trainingseinheiten alle drei Plätze in Messendorf beansprucht und deswegen dort einfach schlichtweg kein Platz für die Zweier ist. Und deswegen wird da gependelt. Sturm, der Comini 09 im Commuting Reality.
Das Nomadenteam. Was sagt das über den Stellenwert für dieses Team aus, Frank?
Das würde ich so nicht sagen. Das möchte ich so nicht sagen. Was es jedenfalls aussagt, ist, dass Chris Ilzer sich für Messendorf eine extreme Planungsfreiheit herausnimmt und ja quasi die Plätze durchgehend blockiert mit der KM1, weil in anderen Spielrealitäten oder Mannschaftsvereinsrealitäten ist es ja so, dass wenn die KM1 nicht am Platz trainiert, kann wer anderer trainieren. Aber das ist ja in Metzendorf nicht so, da trainiert ja gar niemand anderer außer der KM1, den ganzen Tag nicht. Und das wahrscheinlich, das ist jetzt eine Mutmaßung, weil Chris Ilzer recht viel Planungsmöglichkeiten haben will, wann er was wo trainieren lässt und das nicht eine Woche lang vorausplanen will, ein bisschen verstehe ich es, ein bisschen ist natürlich ein Wahnsinn für alle anderen, die einen Trainingsplatz brauchen. Und wie der Jürgen richtig sagt, also das, oder wie wir darüber gesprochen haben, das, jetzt ist das Nomadenteam perfekt. Weil ich nehme mal an, die Fitness, also die Kraftkammer steht trotzdem noch in Messendorf.
Das Grundfazit der ganzen Situation ist, der Christian Ilzer verhält sich, als gäbe es das neue Trainingszentrum für den Rest schon. Und im Grunde ist das einfach der nächste Baustein im Argumentarium dafür, dass man alles tun muss, dass dieses Ding so schnell wie möglich dort steht, damit man diese Themen, wie wir später bei den Damen auch noch haben werden, aufhören. Dass man als Sturmteam, wenn man nicht KM1 ist, in der Steiermark durch die Gegend fährt und sie irgendwo am Postplatz umzieht, mit dem Auto irgendwo hinfährt. Das sind einfach Sachen, die man damit dann beheben kann, und deswegen ist das dringender als fast alles andere, finde ich.
Ja, definitiv. Und zum Thema Rasen hat Gabriel Heider ja erwähnt, wie schwierig es war, speziell zweite Hälfte, wo es ja dann ja auch die ein bisschen feucht war schon, die Wiese, und dann man noch leichter ausgerutscht ist. Und wir wollten dann natürlich auch Sportchef Andi Schicker um seine Einschätzung bitten, inwiefern man da hinsichtlich einer möglichen Platzsperre schon wieder besorgt ist.
Gabriel Heider hat uns ja erzählt, dass der Auftakt gegen Bregenz in Gleisdorf von den Rahmenbedingungen, Rasen und so weiter sehr, sehr schwierig zu spielen war. Wie schätzt du die Lage in diesem Stadion ein für die kommende Saison?
Ich war ja mit der Kampfmannschaft schon mit in Wien und habe mir das im Fernsehen dann angeschaut oder das Grundsam angeschaut, und hat nicht gut ausgeschaut. Wissen wir, war ein paar mit der Bundesliga jetzt schon in Kontakt, wir müssen jetzt schauen, dass wir das schnellstmöglich auch hinbekommen, und wir haben auch schon unsere Greenkeeper jetzt auch wieder aktiviert, dass da was passiert, weil ja, das hat definitiv sehr, sehr schlecht ausgeschaut.
Ist es schon wieder ein Thema, das man eventuell ausweichen muss?
Die Bundesliga wird im Laufe der Woche sich das anschauen, wird vor Ort in Gleisdorf sein, und dann wird es eine Entscheidung geben. Aber ich hoffe nicht, ja, und ich hoffe, dass wir ja da schnellstmöglich das in den Griff kriegen.
Ja, klingt gar nicht mal so optimistisch, oder Jürgen?
Na, also es hat jetzt nicht so gelungen, das könnte man da bis Weihnachten fix weiterspüren. Also vielleicht kann ich mit meinem Sohn eine nächste Fahrt nach Wiener Neustadt antreten. Aber es klingt jetzt nicht so, als könnte man das, wenn sie schon die eigenen Greenkeeper hinschicken und so weiter, um das vielleicht in den Griff zu kriegen. Und wenn die Bundesliga das besichtigt und der Meinung ist, das passt nicht, dann sind wir schon wieder beim Thema Ausweichstadion 2, weil es ist ja eh schon ein Ausweichstadion an sich. Und dann weichen wir dann wieder nach Niederösterreich aus. Das ist natürlich auch der Gedanke an sich schon sehr bitter.
Ja, es hat ja auch die VDF angeprangert. Wir haben ja das Reel geteilt, ich habe das zufällig gesehen am Samstag. Die war ja anscheinend auch vor Ort und hat auch drunter geschrieben, eben Bundesliga-tauglich sieht anders aus. Da kann man nicht mehr dazu sagen, Frank, oder?
Ich hab das Reel am Samstag am Kreuzacher See auf unserem Badeplatz sitzend gesehen und mir gedacht, na, unser Wiesn da ist jetzt nicht wesentlich schlechter.
Ja, schauen wir mal, wie die Bundesliga urteilt, ob man da...
Und bevor die Frage kommt in den Kommentaren, also Black FM ist proaktiv und denkt voraus, liebe Leute da draußen, eure Frage, wenn wir schon in Dümitz trainieren, warum spielen wir nicht in Dümitz? Die haben ja ein neues Stadion. Haben sie? Flutlicht wäre auch okay, aber der Platz ist zu kurz.
Schade, eigentlich. War da ein bisschen näher als in der Neustadt.
Und schöner.
Ja.
Und gut. Öffentlich erreichbar.
Ja.
Der ist noch dazu.
Ja, vielleicht.
Und ein sympathischer Verein ist der SV Dilmitsch noch dazu.
Ja, kann man nicht ein bisschen anstickeln?
Weiß ich nicht. Shoutout Dominik Fuchshofer. Weiß nicht. Verschiebt zur Tribüne für uns.
Ja, kommen bitte. Spielen. Bitte, wir kommen zuschauen.
Ja. Öfter als in Gleisdorf. Öfter als in
Gleisdorf. Nämlich überhaupt einmal. Ja. Ich hätte es mir wirklich vorgenommen diesmal, aber Neustadt wird echt schwer. Ich hoffe nicht. Aber gut, mal schauen. Das nächste Heimspiel ist dann die Woche drauf.
Wir sollten vielleicht im Zuge der Zweier noch die Neubesetzung im Trainerteam besprechen, weil es uns ja auch in weiterer Folge ein bisschen beschäftigen wird. Von ja. Michael Madl hält der Gabriel Heider ja sehr viel. Man kann als Ex-Kicker offenbar recht viel von ihm lernen. Das hat er so uns wissen lassen im Gespräch. Und Michael Madl ist auch insofern interessant, weil wir uns mit dem ehemaligen Spieler bei Sturm und jetzigen Co-Trainer der Zweier bei Säumel nächste Woche näher beschäftigen werden, oder?
Genau, da ist er nämlich bei uns zu Gast.
Im Studio.
Studio wieder.
Live und in Farbe.
Genau, da gibt es dann ausführliche Informationen von ihm, auch rund um die Zweier, seine, Trainertätigkeit, vielleicht werden wir auch ein bisschen auf seine Spielerzeit zurückschauen, mal schauen. Nächster Heimgegner übrigens dann schon Kapfenberg. Wieder Samstag 20 Uhr am 17. August. Mal schauen, in welchem Stadion. Gut, so viel zur Zweier. Und dann kommen wir abschließend noch zu den Sturmfrauen. Die befinden sich derzeit ja noch in der Vorbereitung, die geht aber bald zu Ende. Und kadertechnisch hat sich ja schon das eine oder andere getan, wie wir in den letzten Wochen gehört haben. Und weil eben zwei Kapitäne nicht genug sind, machen wir natürlich auch bei den Frauen den Auftakt zum Captain's Corner. Sophie Meierhofer hat das Amt bei Sturm ja schon ein Zeitl inne und geht jetzt in ihre vierte Saison bei den Schwarzen. Und ich habe sie eine gute Woche vor dem Liga-Auftakt zur Vorbereitung befragt, wie es den Neuen bis jetzt so geht und wie sie die Konkurrenz in der Liga heuer so einschätzt. Ja, Sophie, vielen Dank für deine Zeit. Willkommen im Captain's Corner bei Black FM sozusagen. Zu Beginn, vielleicht blicken wir mal auf die Vorbereitung bei euch, die jetzt gerade auf die Zielgerade einbiegt. Wie blickst du bisher darauf zurück? Wie weit seid ihr als Team schon, würdest du sagen?
Ja, danke mal, dass wir da dabei sein dürfen. Aber ja, ich glaube, wir blicken jetzt schon voller Vorfreude auf den Ligastart nächste Woche. Ich meine, die Vorbereitung, glaube ich, kann nie kurz genug sein, bis die Meisterschaft dann wieder losgeht. Aber wir haben natürlich wieder einen kleinen Umbruch gehabt, neue Spielerinnen dazubekommen. Aber ich glaube, dass diese wirklich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut eingefunden haben, sie eingebunden haben in die Mannschaft. Und ich glaube, auch nach dem Trainingslager letzte Woche sind wir als Mannschaft nochmal enger zusammengewachsen. Und auch die Trainingsqualität und Trainingsintensität lassen uns, glaube ich, schon ganz positiv auf nächste Woche blicken.
Wo hat denn das Trainerteam die Schwerpunkte gesetzt in der Vorbereitung?
Ja, ich glaube einfach auch, diese Neuzugänge noch auf unseren Stand zu bringen, diese Spielprinzipien, Spielphilosophien allen nochmal näher zu bringen und dann einfach ja unsere Philosophien nochmal zu intensivieren und zu verstärken, dass jeder den gleichen Plan verfolgt.
Und apropos Trainer, ich habe jetzt im Vorfeld gehört, oder wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass du jetzt auch einen Trainerkurs begonnen hast. Was ist da die Idee dahinter? Schwebt da mal vor, ein Traineramt zu übernehmen irgendwann einmal?
Ja, genau. Also wir machen jetzt zu dritt den ersten Trainerkurs, also das D-Diplom. Und ich glaube, es ist für uns einfach mal spannend, das auch aus einer anderen Sicht zu sehen und da Sachen mitzubekommen, die man vielleicht als Spielerin nicht unbedingt immer so sieht. Und ich meine, ich will nichts ausschließen. Trainerin bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das mein Traumjob ist, aber es ist auf jeden Fall mal spannend, auch diese Sichten zu bekommen.
Sehr gut. Wer ist da noch dabei von euch im Team?
Vanessa Pitzner, unsere Dorfer, und die Steffi Großgasteiger.
Okay, sehr gut. Gibt sicher einiges zu lernen, ja, und zu erfahren. Kommen wir zu den Neuzugängen bei euch. Vor allem im Tor hat es ja einen entscheidenden Wechsel gegeben, nachdem die Mariella Sturm jetzt verlassen hat. Jetzt ist mit Lourdes Romero eine neue Torfrau gekommen. Wie hatten Sie sich bis jetzt eingefügt bei euch?
Ja, ich glaube, richtig gut, wie alle anderen Neuzugänge auch. Also man hat gar nicht so das Gefühl, dass die wirklich erst vor kurzem zum Team gestoßen sind. Was natürlich, glaube ich, auch nicht immer leicht ist, vor allem wenn man nicht ganz von Anfang an dabei ist oder auch nicht am Vorbereitungsstart da ist. Aber man will wirklich nichts merken und super sie eingeklebt, glaube ich, schon und auch mit eingebracht. Und also wirklich sehr, sehr positives Gefühl.
Vielleicht kommen wir auch noch auf die anderen Neuzugänge kurz zu sprechen, mit der Elisabeth Brandl, Rebecca Vilena und Pauline Deutsch. Wie machen die euch stärker? Was zeichnet die aus?
Also ich bin überzeugt, dass die uns als Kollektiv sicher nochmal stärker machen, jede auf ihre eigene Art und Weise. Und ich glaube, es tut halt auch einer Mannschaft immer gut, ein bisschen frischen Wind reinzubringen, neues Feuer da zu entfachen, weil auf also klar bringen sie sicher ihre sportlichen Qualitäten mit, das ist ganz klar, aber auch einfach diese Trainingseinstellung, der Wille, da ja einfach immer 100% zu geben. Ich glaube, das tut auch jeder Mannschaft gut, wenn man da immer neue Impulse auch mitbekommt.
Wenn wir jetzt auf die Saison vorausblicken, dann gibt es ein neues Liga-Format. Ab sofort gilt quasi der Kampf um die Top 4, damit man eben ins Meister-Playoff kommt. Was hältst du von dem Format und was erwartest du dir von dieser neuen Spielweise in der Liga?
Ja, sehr, sehr spannend, glaube ich, auf jeden Fall. Irgendwo eine Herausforderung wahrscheinlich für die Mannschaft, wenn man mehr Spiele hat in der Saison. Muss man natürlich schauen, ob das jede Mannschaft auch schafft, einfach von der Kadergröße, Kaderbreite, mehr Spiele in der Saison, längere Saisonen. Aber ich glaube, grundsätzlich tut das im Frauenfußball einfach gut, dass einerseits mehr Spiele gibt und dann auch mehr Spiele auf gleichem Niveau, vor allem wenn es ins obere Playoff geht und hoffentlich dann auch ja, mehr Spannung drinnen ist. Und ich glaube, es wird für uns eine sehr, sehr herausfordernde Saison werden, weil einfach die Liga immer näher zusammenrückt. Es gibt überhaupt keine leichten Gegner mehr. Also man ist in jedem Spiel aufs Maximum gefordert. Und ja, bin schon sehr gespannt, wie sich das dann entwickeln wird.
Jetzt kennst du Sturm natürlich, aber die Liga als Gesamtes schon recht lange. Wie schätzt du jetzt vor dieser Saison das Kräfteverhältnis ein? Ich meine, vom Krösus SKN wissen alle, aber wie glaubst du, hatten sie die Konkurrenz so aufgestellt für die kommende Saison und wen muss man da ganz vorne auf der Rechnung haben?
Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es dieses Jahr besonders schwer, da wirklich einzelne Mannschaften herauszupicken, vor allem was das Mittelfeld und so betrifft. Also ich glaube, an St. Pölten kommt man einfach schwer vorbei. Also die werden immer den Anspruch haben, um den Meistertitel mitzuspielen. Ich glaube, Austria Wien hat sich sehr, sehr gut verstärkt, die sicher auch da um die oberen Plätze mitspielen werden. Und was sich die letzten Saisonen ja schon herauskristallisiert hat mit Vienna, Altach. Und dann, glaube ich, gibt es aber einfach auch keine kleinen Mannschaften mehr. Also der LASK als Aufsteiger wird sich auch Ambitionen haben, immer wieder größere Gegner zu ärgern. Letztjährige Aufsteiger Dornbirn hat sich super in der Liga etabliert. Also ich glaube, es wird einfach auch so sehr, sehr spannend werden, weil ich glaube, jeder gegen jeden punkten kann. Aber ich glaube, oben wird es sicher auf einen ja, Siege St. Pölten, Austria, Vienna sehr, sehr stark.
Und euer Ziel oder Anspruch ist, nehme ich mal an, einfach den Cut zu schaffen in den oberen Top 4.
Genau, ich glaube, also durch die Reform ist es sicher mal das primäre Ziel nach der Hin- und Rückrunde, dass man da mal in das obere Playoff kommt. Was natürlich nicht nur 4 Mannschaften in Anspruch haben, da werden sicher einige drum polen. Aber ich glaube, das sollte schon unser Anspruch sein und ist ja irgendwo mit unserem Kader realistisch, wenn man die Leistungen bringt und in jedem Spiel ja da ist, am Punkt da ist, glaube ich, ist es sicher ein realistisches Ziel, dass man da anbeilen kann, dass man da ins obere Playoff kommt.
Wie schaut die restliche Vorbereitung jetzt noch aus, bis dann losgeht? Ich glaube, einen Test habt ihr auch noch am Programm. Wie schaut denn das aus, bis dann die Liga startet?
Genau, also wir haben jetzt die Woche dann noch einen finalen Test am Freitag. Und dann startet es ja eigentlich eh schon mit einer ungewöhnlichen Woche, mit einer englischen Woche quasi, mit einem Donnerstag und Sonntag spielen die Meisterschaft, was dann eh schon sehr herausfordernd sein wird, dass man da am Punkt da ist, gleich mit quasi einer Doppelbelastung in einer Woche. Das heißt, die Woche dann, glaube ich, nochmal ja, alle Kräfte mobilisieren, den letzten Freischliff holen, dass man dann am Donnerstag nächste Woche am Punkt da ist.
Das ist mir auch schon aufgefallen mit dem Spielplan Donnerstag, Sonntag und ist mir auch ungewöhnlich vorgekommen. Was ist da der Hintergrund eigentlich dahinter, dass man da quasi eine kleine englische Woche zum Auftakt hat?
Also ich würde keine Details davor wegnehmen, wo ich mich nicht zu 100% auskenne, aber ich glaube, dass es sicher mit reinspielt, dass ja dann die U20-WM stattfinden wird und dass es dadurch möglich ist, dass viele Spielerinnen einfach, die bei der U20-WM dann dabei sind, jetzt noch möglichst viele Ligaspiele bestreiten können, ohne dass sie dann während der WM Spiele verpassen. Ich glaube, dass das mit dem Hintergedanken ein bisschen so geklärt worden ist, dass ja, die WM in einer möglichst spielfreien Zeit oder Bundesligaspielfreien Zeit stattfinden wird.
Okay, das ergibt natürlich ein bisschen Sinn. Wenn wir zum ersten Gegner dann schauen, mit Blau-Weiß Linz, Kleinmünchen, da hat man in der letzten Saison auswärts sehr spät 2-2 kassiert. Was erwartest du diesmal vom Gegner vor allem auch?
Ja, ich glaube, die ersten Spiele sind generell immer sehr schwer einzuschätzen, wie jede Mannschaft aus der Vorbereitung kommt, wie die Neuzugänge sie in die Mannschaft einbinden. Aber ich glaube, es wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe werden, wo Details entscheiden werden. Und ich meine, es werden sicher beide Mannschaften das Ziel verfolgen, damit einen positiven Erlebnis in die Saison zu starten. Und auswärts ist natürlich auch immer nochmal ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wir spielen in einem super Stadion. Das ist in Linz immer sehr cool, dass die da in einem Stadion spielen dürfen. Und ich glaube, wir haben schon den Anspruch und auch das Ziel, da 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen.
Heimstätte ist ein gutes Stichwort. Am Sonntag geht es ja dann gleich weiter mit dem ersten Heimspiel gegen die Austria. Gegen die hat man ja auch noch quasi eine Rechnung offen, vor allem nach dem Cup aus in der letzten Saison. Wo wisst ihr eigentlich schon, oder wo wird denn das Spiel stattfinden? Wird man in Messendorf spielen oder wie alle hoffen und erwarten, geht es in der Kurm los?
Ja, ich glaube, da bin ich leider die falsche Ansprechpartnerin, was da die Finalentscheidung betrifft. Ich meine, ich glaube, wir werden es so hinnehmen, wie es kommt, wie die Entscheidung ist. Aber es gibt natürlich Vor- und Nachteile für beide Spielstätten. Aber ich glaube, auf lange Sicht wäre es für uns natürlich schon cool, wenn wir in der Gruben weiterhin spielen dürften.
Auf jeden Fall. Dann wünsche ich einmal für den bevorstehenden Auftakt alles Gute, auch für die restliche finale Vorbereitung. Und ja, freue mich, wenn wir uns in Zukunft öfter hören.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch und für die Wünsche und ich freue mich auch schon auf die nächsten Telefonate und Gespräche.
Ja, das sagt also Sophie Meierhofer vor dem Saisonstart für die Sturm Frauen. Wirkt einmal grundsätzlich sehr positiv. Die Neuen haben sich auch ganz gut eingefügt und Frank, das System unter Sargon Duran ist weiter intensiver einstudiert worden.
Das ist sicher gut. Gab ja unten Rufe, die gesagt haben, letztes Jahr hätte man relativ wenig System erkannt, vor allem in der Offensive wäre es eher irgendwas gewesen. Das war vielleicht die negativistische Betrachtung. Positivistisch gesehen hat man sagen können, manche Abläufe funktionieren schon, aber noch nicht alle. Das ist sicher besser geworden. Das ist gut und positiv, wenn sich die Zugänge, von denen wir gehört haben, dass die ein bisschen in die Richtung ausgewählt sind, dass sie vor allem auch das Thema Tempo und Tiefgang und Entscheidungsschnelligkeit und so beflügeln sollen. Wenn die das schaffen und das auch im Training implementieren, dann zieht das sicher wieder die ganze Truppe nach oben. Das ist super und insofern kann man sich schon auf das erste Bewerbsspiel freuen, um dann unter Wettkampfbedingungen zu sehen, ob die Weiterentwicklung wirklich nicht nur hineininterpretiert wird, sondern auch wirklich am Rasen zu sehen ist.
Ganz cool ist ja auch, weil wir darüber geredet haben, dass sie ja mit 2 Teamkolleginnen momentan Trainerkurs macht und da quasi mit dem D-Diplom, also glaube ich, das ist der erste Kurs, den man machen kann, beginnt. Auch ganz coole Sache, oder?
Ja, sicher ist das cool, weil wir werden ja nicht müde zu fordern, dass es im Damenfußball Damentrainerinnen braucht. Und je mehr Leute aus diesem Umfeld sich dazu entscheiden, diesen Weg einzuschlagen, umso größer wird die Chance, dass das eine Realität wird, dass nicht fast alle Damenmannschaften von einem Mann trainiert werden. Deswegen begrüßen wir das natürlich sehr.
Ja, und wenn wir jetzt auf die Liga schauen, die ja sich vor allem dadurch auszeichnet in der Saison, dass es ein neues Format gibt, eben mit diesen 4 oben, 6 unten, mehr Spiele, die Saison wird dadurch länger. Sie erwartet sich da natürlich mehr Spiele auf einem ähnlichen Niveau. Ist das jetzt, glaubst du, Jürgen, auch der richtige Schritt, um auch dort das Niveau entsprechend steigern zu können?
Ja, ich bin ja, wie man weiß, von dem Männerformat in der Bundesliga nicht der größte Fan. In der Damenliga muss man das möglicherweise ein bisschen differenzierter betrachten, dass man da vielleicht eine Verdichtung des Niveaus nach einer gewissen Zeit in der Saison erzeugen kann, was das ganze Ding attraktiver und spannender macht, ist tatsächlich vielleicht wirklich notwendig. Weil es gab schon ein sehr großes Gefälle immer in dieser Liga, was dann recht unspannend und unattraktiv war. Vielleicht hat sie recht, dass man damit eine Verdichtung des Niveaus erreicht, was interessanter wird für die Zuschauerinnen.
Und ja, ausgerufen wird natürlich der Angriff auf diese Top 4, aber sie hat es ja auch schon gesagt, Frank, das wird ein durchaus umkämpftes Unterfangen, da in diese Top 4 einzuziehen.
Ja, sicher, weil du hast St. Pölten, eh immer. Dann hast du die Austria, die das ziemlich gut macht. Dann hast du Altach, oder?
Plätzchen. Ja, Vienna.
Die Vienna, die das nicht so schlecht macht. Und über die Ambitionen des LASKs kann man nicht viel sagen. Aber die sind halt jetzt eher schwungvoll raufgekommen und tun halt so, als ob sie das schon auch ernster meinen. Also Gnade Wiesen ist der vierte Platz natürlich überhaupt keine. Und ich glaube, wenn man dann unter den Vieren ist, ist das sicher von der Qualität der Spiele super. Die andere Seite der Medaille ist halt, wenn man dort nicht ist. Da muss man sich dann, glaube ich, interne Zielsetzungen überlegen, weil man spielt natürlich irgendwo im Nirgendwo um die goldene Ananas. Hm.
Glaubt ihr, dass Jérôme Boateng bei den LASK Frauen Stadionverbot hat?
Hoffentlich.
Ich würde es hoffen, aber wenn Dr. Sigi Gruber bei den Damen irgendwas mitzustänkern hat, dann kriegt er dort wahrscheinlich sogar einen VIP-Sitz.
Doktor unter Anführungszeichen, bitte.
Ja. Vielleicht haben sie ihm das verheimlicht, dass es ein Damenteam gibt beim LASK und das weiß er gar nicht.
Ja, das wissen wir jetzt auch nicht, das ist jetzt eine Mutmaßung, gell?
Anderes Thema beim Frauentransfergeschäft bei den anderen Teams war schon auffallend der Wechsel der Carina Wenninger von Rapid zu Austria.
Inklusive dem üblichen Hasstiraden zwischen Rapid und Austria, wie es in solchen Fällen üblich ist, aber natürlich auch nicht ganz nachvollziehbar. Elegant war es nicht, oder? Dieser Wechsel, nachdem man die Karriere eigentlich beendet hat, dann sich entscheidet, wieder unterklassig, wie Rapid eben jetzt noch ist, einzusteigen und dann drauf zu kommen, man möchte doch nochmal Profifußball spielen, ist eine interessante Entscheidungsfindung.
Ja, noch dazu hat sie eben den Job beim ÖFB gehabt, glaube ich, im Liga-Management, und was Rapid da ja vorhatte, war ja ihr von Anfang an klar, dass da das Aufbauarbeit ist, die da geleistet wird, und dann da noch in wenigen Monaten schon zu gehen und dann oder zum schärfsten Stadtrivalen. Bumm. Ja.
Ja, und das damit zu argumentieren, dass man draufgekommen ist, dass man doch nochmal auf höchstem Niveau spielen will. Also, Sinn macht das nicht.
Insgesamt. Ja, war durchaus kurios, ja.
Ja, man merkt aber auch eines, man merkt, dass dieses, Entschuldigung, den Begriff Couleur-Denken, also die ich bin entweder Austrianer oder Rapidler, ich bin entweder Austrianerin oder Rapidlerin, wie es schon Fußballer gegeben haben soll, die von Grün zu Violett gewechselt haben, gibt es das jetzt bei den Damen auch, und es scheint dort noch weniger irgendein Problem in der Denke zu erzeugen. Also diese Vereinsidentitäten sind halt anscheinend im Damenfußball auch noch deutlich weniger ausgeprägt als im Männerfußball. Jetzt werden die einen sagen, Gott sei Dank, und die anderen werden sagen, schön arg, ne? Und wahrscheinlich haben beide ein bisschen recht.
Ja, wobei man in dem Fall schon dazu sagen muss, sie hat da schon, es ist ja ein bisschen angekreidet worden, dass sie quasi dieses Projekt Rapid Frauen so schnell verlassen hat. Weil es ist ja nicht so, dass Rapid und Austria momentan in der gleichen Liga spielen und sie vom einen zum anderen Team gewechselt ist, sondern es war schon ein bisschen so, sie ist da geholt worden bei Rapid als Aushängeschild und eine, die dieses Projekt aufbauen und in den Profifußball führen soll.
Okay. Und dann ist sie draufgekommen, sie will Profifußball spielen, und das Praktische war, die Wohnung in Wien hat schon geholt, und wen gab es denn da noch?
Vienna.
Die haben eh feschere Leiberl, nehmen wir die.
Ja, wer hätte sie jetzt zu Vienna wechseln können zum Beispiel?
Ja, schiere Leiberl.
Aber ja gut,
sie hat... Das ist jetzt dann die nächste Streitfrage, ob gelb oder lila schiere ist.
Ja, natürlich, aber...
Was für die Austria spricht, ist die eine oder andere... das eine oder andere bekannte Gesicht aus dem Nationalteam, das da mittlerweile auch tätig ist. Wenn wir wieder zu Sturm zurückkommen, hat die Sophie Meierhofer ja einerseits hervorgehoben, wie cool es ist, bei Blau-Weiß zu spielen, weil man dort ja auch in einem sehr schönen Stadion spielt und weil die immer im Stadion spielen. Und das hat uns dann am Ende wieder zur Heimspielstättenfrage gebracht, die offensichtlich noch immer nicht geklärt ist. Denn in dieser Woche findet noch ein Testspiel statt gegen Mura, und da ist er auch noch immer nicht sicher, ob man in der Krumm spielt, weil das wäre ursprünglich in der Krumm geplant gewesen, und auch noch nicht sicher ist, ob dann nächste Woche am Sonntag das Heimspiel gegen die Austria in der Krumm stattfindet oder doch in Messendorf. Wie lang will man eigentlich noch warten?
Vor allem wie lang, was muss man so lang besprechen, dass das nicht sich ausgemacht kehrt in ein paar Wochen? Jetzt seit 2 Monaten, glaube ich, versuchen wir herauszufinden, ob diese Spielstätte geeignet ist und bespielbar ist für die Sturmdamen. Und seit 2 Monaten oder mittlerweile wahrscheinlich noch mehr heißt es, es fehlen noch Kleinigkeiten, aber wir gehen davon aus, dass es klappt. Was kann das bitte sein,
wenn eh alle wollen? Kann man nur vorstellen, dass die Straßenbahner halt mit der Platzmiete entsprechend hoch ausgerodelt sind im Wissen, wie dringend man mit Sturm in der Gruppe spielen will. Und da sich halt einigeln und sagen, na, das ist unser Platzmitte und wenn es den nicht zahlt, darfst du halt nicht spielen. Und bei Sturm wartet man vielleicht auf Einlenken, könnte man schon vorstellen, dass das Verhandlungstaktik ist, zulasten der Damen.
Kann natürlich sein. Es ist auch die Stadt Graz involviert, logischerweise, in diesem ganzen Thema. Wo wir wissen, dass das auch nicht unbedingt zur Vereinfachung von Stadionproblematiken führt. Also es wird schon irgendwas sein im Hintergrund, das wir jetzt nicht wissen.
Shitstorm an die Frau Muhr. Wir behaupten jetzt einfach, sie ist schuld, oder? 3, 2, 1, geht. Oh,
Entschuldigung. Ja. Ah, da läutet schon an der Tür.
Ist das dein Jingle für Shitstorm?
Das ist mein Jingle für Shitstorm. Nein, das ist meine Türglocke.
Sie leitet schon an bei dir.
So ja, schnell ist es gegangen. Die Frau Muhr ist schon da. Jetzt habe ich es verschrien.
Und die Frau Muhr in Waltendorf?
Ich glaube nicht. Ich habe es noch nie gesehen beim Laufen.
Frank Wohnisch läuft durch Waltendorf. Schau an.
Ja, wo soll ich sonst laufen? Es macht
ja macht wer auf, das gibt es ja nicht.
Ich frage mal bei mir, ob irgendwer aufmachen will.
Ja, okay. Jürgen, wir schneiden nicht und machen weiter, weil auch noch ein Thema war mit der Sophie Meierhofer, dass ja die Liga durchaus spannend beginnt mit einem quasi Doppel am Donnerstag und am Sonntag und diese Art von Doppelbelastung ja nicht so oft vorkommt im Liga-Alltag und der Grund dafür ja liegt in der herannahenden U20-WM. Also da muss man auch schon spielplanmäßig herumbasteln.
Ja, die Terminisierung der U20-WM stört halt so quasi den Bundesliga-Ablauf und man muss halt den Raffer mehr oder weniger anwerfen, damit man vorher noch was unterbringt, bevor dieses Turnier losgeht. Also ist sicher ein interessanter Kaltstart, den sie da hinlegen müssen.
Hm. Heute ist übrigens der Großkader für diesen, oder überhaupt der fixe Kader für diese U20-WM bekannt gegeben worden. Und darunter befinden sich mit Julia Keutz und Anna Wirnsberger auch zwei Spielerinnen von Sturm und natürlich mit der Marielle El-Sharif auch eine Ex-Sturmspielerin, muss man mittlerweile leider sagen. Und die U20 trifft dann am 3. September auf Ghana, am 6. September auf Neuseeland und am 9. September auf Japan, jeweils in Bogota.
Wird sicher belastungstechnisch interessant, weil Bogota liegt hoch. Das ist sicher nochmal ganz ein anderes Thema. Also das wird sicher kein einfacher Ausflug für dieses Nationalteam.
Und das wird alles auch auf ORF Sport Plus zu sehen sein. Allerdings muss man doch da ein Nachtvogel sein, wenn man das sehen will. Weil Ankickzeiten einmal Mitternacht, einmal 1 Uhr und einmal 3 Uhr.
Das ist für die echten Fans.
Ja, da muss man echt beinhart munter bleiben, wenn man das sehen will. Aber alles Gute auf jeden Fall, vor allem den beiden Spielerinnen der Schwarzen, die da dabei sein werden.
Man kann auch aufstehen zu solchen Uhrzeiten.
Wann willst du dann liegen gehen?
Ja, früher. Ich habe das einmal für einen Mike Tyson-Kampf gemacht, wie ich noch sehr jung war. Und habe es dann ziemlich bereut, weil der war, glaube ich, um 2:30 oder so. Und es war so in der Karriere, wo der Tyson eher alles planiert hat, was da war. Und da hat er irgendeinen Engländer gehabt. Und der Kampf, für den ich aufgestanden bin um 2:30, hat 18 Sekunden gedauert, weil dann war der Engländer fort. Und der Tyson hat die Fäuste kurz in der Luft gehabt und dann sind wir wieder gegangen. Und ich bin um gefühlt 3 Uhr wieder schlafen gegangen.
War dann ein Vorgeschmack auf kleine Kinder haben, weil die machen manchmal auch dann auch genau für eine halbe Minute irgendwas und dann bist du trotzdem aufgestanden.
Ja, aber die hauen nicht in die Goschen.
Nein, aber sie wecken die trotzdem auf.
Gott sei Dank habe ich mich für Boxen nie faszinieren können. Gut, dann glaube ich, haben wir es soweit für diese Woche. Und dann sage ich am Ende vielen, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns wie immer eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht auch ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Und wer uns unterstützen möchte, bitte macht das gerne auf blackfm.at. Unter dem Punkt Unterstützen gibt es dazu alle Infos. Wir haben auch in den letzten Tagen wieder speziell eure Wertschätzung erfahren mit der einen oder anderen Spende und lieben Nachricht. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut uns sehr und motiviert uns weiter an BlackFM zu tüfteln und wir hoffen, uns weiter so gut entwickeln zu können mit diesem Format. Ja, die Saison kommt jetzt so richtig ins Rollen, auch wenn der schwarze Motor noch ein bisschen stottert, gibt es eben für die Einser gleich am Sonntag die Chance, daheim die Antwort auf die Pleite in Hütteldorf zu geben. Schon am Samstag gastiert die Zweier im Westen Wiens und in der Woche darauf geht es dann auch für die Frauen so richtig los. Wie immer gilt Tag und Nacht zu jeder Zeit alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye. Black FM.